Die heiß erwartete Serie Bel-Air ist gestartet und wir besprechen heute das dramatische Der Prinz von Bel-Air Reboot des kürzlich auch in Deutschland gestarteten Streamingdienst Peacock und schauen, ob sich auch die anderen Peacock-Originalserien lohnen und welche Serienhighlights uns dort noch dieses Jahr erwarten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Movie-Pilot-Podcast, wo wir über alles rund um Streaming, Filme und Serien im großen Streaming-Kosmos da draußen sprechen. Ich bin der Max aus der Movie-Pilot-Redaktion und ich mache es heute einfach ganz kurz. An meiner Seite digital ist heute der Hendrik aus der Movie-Pilot-Redaktion. Hallo Hendrik.
Ja, hallo Max.
Wir müssen ja gar nicht groß um den heißen Brei drum reden heute. Und weil wir bestimmt nochmal heute später darauf zurückkommen werden, hätte ich jetzt noch eine Eingangsfrage für dich. Wie viele Streamingdienste hast du denn gerade so abonniert?
Jetzt muss ich kurz durchzählen. Also The Zone, Sky, das sind 2, Netflix, 3, Amazon, 4. Apple habe ich gerade nicht abonniert tatsächlich, also sind wir immer noch bei 4. Wen habe ich noch nicht gesagt? Disney Plus, 5. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn man jetzt noch Paramount dazu zählt, nicht Paramount, sondern Peacock, über den wir ja gleich reden, dann sind es 5,5 und warum das ein halber ist, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch drauf. Ich glaube 5,5, wenn ich keinen vergessen habe. Und du?
Das ist aber schon mal spannend, dass du da Sohn hast. Das ist doch so unglaublich teuer geworden.
Noch nicht. Ich bin ja Stammabonnent von der Sohn. Also ich war Bestandskunde, deswegen gilt das für mich erst ab 1. Juli oder so. Also bis dahin zahle ich noch 15 Euro.
Und dann zahlst du 100.
Ja, gefühlt 100. Wenn man dann irgendwie noch die anderen Sport-Streaming-Dienste dazu hat, dann sind es irgendwie 60 oder so. Und da muss ich mir schon überlegen, wie ich das dann künftig mache, weil das ist echt irre viel für das Produkt am Ende. Naja.
Und bei den ganzen Streaming-Diensten, das summiert sich ganz schnell. Also bei mir ist es Netflix, Amazon, Disney Plus, dann noch Joyn Plus, Apple, Crunchyroll, gerade auch noch Wacker nehmen. Also leider, weil ich gerade meine Anime-Phase wieder habe, auch noch 2 Anime-Streaming-Dienste. Und dann hat man noch so aus dem Freundeskreis noch irgendwie noch TV Now, wollte ich gerade sagen, RTL Plus sich noch irgendwie geschnorrt.
Nee, genau, man ist ja schon irgendwo Parasit dann auch noch irgendwo dabei. Ja, nee, ich bin auch so ein, ich war früher so ein Streaming-Messi, ich habe das irgendwie alles so nebenbei laufen lassen noch. Aber inzwischen mache ich mir auch so setze ich mir so Alarme, um dann eben irgendwann meine Streamingdienste dann nochmal zu kündigen. Das war bei Apple jetzt zum Beispiel so, gucke ich gerade gar nicht. Und dann dachte ich mir, gut, dann kannst du es jetzt auch einfach mal für 3 Monate schlafen lassen oder so. Aber jetzt, wo du gerade Join Plus gesagt hast, nee, RTL Plus habe ich natürlich auch. Da habe ich gerade ein Probeabo laufen.
Ja. Aber wir reden ja heute nicht über RTL Plus, sondern über Peacock, beziehungsweise erstmal auch über Bel-Air. Da sind nämlich die ersten 3 Folgen gerade am Montag gestartet, und zwar bei dem neuen Streamingdienst, von dem ihr vermutlich noch nichts gehört habt. Und deshalb nehmen wir den Start von Bel-Air heute mal direkt zum Anlass, um Peacock etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Einige von euch werden sich jetzt vielleicht denken, Pi, was? Aber genau dafür sind wir im Streamgestöber ja eure Navigatoren im großen Ozean der Streamingdienste, der nun durch ein kleines Binnengewässer erweitert wurde, dass wir etwas genauer ergründen wollen heute. Konkret heißt das, wir haben heute ein paar kurze Serienchecks, natürlich mit Bel-Air und weiteren 9 Serien, die es bei Peacock gibt, und schauen, was Peacock sonst noch so im Angebot alles zu bieten hat demnächst. Aber bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, wenn ihr Streamgestöber verfolgt habt, eine spannende Werbekooperation mit Magenta TV, dem Streaming- und TV-Angebot der Telekom. Das heißt für euch, wir stellen euch wöchentlich in einer kleinen Extra-Rubrik Serienhighlights, Geheimtipps und Entdeckungen vor, die wir im Streaming-Angebot der Magenta TV Megathek entdeckt haben und die ihr nicht verpassen solltet. Und den Magenta TV Must-Watch der Woche gibt es dann später in der Folge zu hören. Aber vorher bedanken wir uns schon mal herzlich bei unserem Kooperationspartner Magenta TV. Und damit sage ich, Hendrik, auf ins Streamgestöber, hinein in die Peacock-Serien. Und vielleicht fangen wir erstmal ganz grob damit an, was ist Peacock überhaupt? Das ist nämlich ein neuer Streaming-Dienst, beziehungsweise ist der hauseigene Streaming-Dienst von Comcast, zu denen auch NBC Universal gehört. Und in den USA ist Peacock als eigener Dienst 2020 gestartet. Dort etwas komplizierter mit drei unterschiedlichen Abo-Varianten. Da gibt es Free, Premium und Premium Plus. Ist sehr kompliziert, glaube ich, dort in den USA. Und da gibt es dann neben Originalproduktionen bei Peacock auch viel aus dem Katalog von anderen Sendern aus dem Hause Comcast, so von NBC, Sci-Fi und Universal. Und in den USA dann auch viele Universal-Filme, die dann ihre VOD-Premiere dort haben bei dem Streaming-Dienst. Aber in Deutschland sieht das Ganze etwas anders aus. Da ist der am 25. Januar 2022 gestartet. Hendrik, wie ist denn Peacock jetzt in Deutschland überhaupt aufgestellt?
Ja, genau, wir sind jetzt seit 10 Tagen sind wir jetzt in der Peacock-Ära drin, könnte man auch sagen. Ne? Ja, genau, also es wird nicht weniger kompliziert, weil Peacock ist in Deutschland im Entertainment-Paket von Sky dabei. Also ist das Paket, was man bucht, wenn man dann eben sowas wie Yellow Jackets oder Game of Thrones gucken möchte bei Sky. Es ist alles ziemlich kompliziert, finde ich. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, zum Beispiel, das habe ich noch nicht rausgefunden, wenn man jetzt zum Beispiel die lizenzierten Filme von Peacock schauen möchte, ob die dann im Sky Cinema Ticket dabei sind, weil bei Sky Cinema kann man normalerweise eben nur Filme gucken und keine Serien. Das weiß ich nicht ganz genau, wie das Ganze funktioniert. Aber jedenfalls, wenn man Peacock-Serien gerade gucken möchte, dann muss man das Entertainment-Paket von Sky buchen. Und daran merkt man schon so ein bisschen, es funktioniert wie so ein Sender innerhalb eines Streaming-Dienstes. Also so ein bisschen wie Star bei Disney+. Plus. Es ist da so eingekapselt. Also es ist ein Dienst innerhalb eines Dienstes. Es ist mehr so eine Rubrik, in der man sich dann so ein bisschen zurechtfinden muss. Ein bisschen kann man dann ist dann gekennzeichnet, also die Peacock-Serien, da ist dann so ein kleines Banner drüber mit Peacock, das ist so ein Regenbogenfarbener Streifen dann darüber gelegt, daran erkennt man, das ist jetzt gerade eine Peacock-Serie und ansonsten merkt man gar nicht, dass man bei Peacock gerade drin ist in dem Streaming-Dienst, man ist eigentlich die ganze Zeit bei Sky, es sind so knapp 100 Titel, glaube ich, gerade, weil es auch nur eine Auswahl von den Peacock-Serien ist, die jetzt gerade bei Sky verfügbar sind. Es ist alles ein bisschen schwammig noch. So richtig angefreundet habe ich mich mit dem Dienst noch nicht. Einfach weil er noch so ein zerfranstes Profil hat. Deswegen am ehesten habe ich mir den Dienst jetzt noch über die Eigenproduktion erschlossen, aber da kommen wir ja später noch drauf. Was ich noch sagen kann zu Peacock ist, dass es auch Lizenztitel gibt. Also so Serien, die lange Zeit gar nicht oder nur bei kleineren Streamingdiensten in der Flatrate verfügbar waren, sind jetzt bei Peacock dabei. Sowas wie 30 Rock, die große Sitcom. Sowas wie Bates Motel, was früher bei Netflix war. Dr. House, Children of Men, der Film, der Science-Fiction-Film, den kann man da streamen bei Peacock. Gladiator, also schon so Filmklassiker. Das ist so grob das Profil von Peacock, wie es jetzt gerade nach den ersten Eindrücken so umreisen kann.
Ja, es ist noch so ein bisschen ärmlich, das Angebot. Natürlich sind da tolle Serien dabei, natürlich 30 Rock, das ist ja so die NBC-Comedy, die natürlich dann auch auf Peacock gehört. Und dann Serien, was ist noch dabei, was hatte ich gesehen? Battlestar Galactica zum Beispiel oder Heroes und The Office, was auch ein großer NBC-Sitcom ist, der dann Netflix ein bisschen zuvor gekommen ist. Ich glaube, das hätte auch so ein richtig toller Launch-Titel sein können für Peacock, zu sagen, wir haben jetzt erstmals hier The Office US irgendwie in Deutschland groß im Abo zu streamen, aber dann ist Netflix ein bisschen zuvor gekommen.
Ja, es ist richtig gutes Zeug und das ist ja sowieso, also Sky ist ja schon so, Sky Ticket ist der Streaming-Dienst, würde ich sagen, mit den am hochwertigsten produzierten Serien, den man hier so schauen kann. Also vielleicht noch Apple TV Plus noch ein bisschen da rausgenommen. Aber bei Sky hast du halt die HBO-Serie. Und jetzt kommt eben noch Peacock dazu. Also man muss für Peacock keinen Aufpreis bezahlen. Das ist vielleicht auch noch zu wissen, gut zu wissen. Es ist weiterhin in diesem 15-Euro-Preis für Entertainment mit dabei. Das heißt, man hat diese Vorteile, kriegt man einfach so jetzt gerade oben drauf bei Sky. Das heißt, du kriegst alle Serien, die du vorher auch schon hattest und jetzt hast du noch Peacock-Serien dabei. Das finde ich gerade ganz praktisch, dadurch kann ich da gerade ein bisschen rumprobieren. Deswegen macht es gerade auch Spaß, mich in diesen Streaming-Dienst gerade so den zu erforschen. Ich glaube, wir sind ja irgendwie auch Weil Moviepilot sind wir ja Streamingdienst-Fans. Und es macht ja immer wieder Spaß, sich dann eben so einen Streamingdienst neu zu entdecken. Ich weiß nicht, wie ging das dir dabei?
Es war natürlich, also die Erwartungshaltung war, glaube ich, ein bisschen zu hoch, weil es halt in den USA schon so ein eigener Dienst ist und jetzt ist es so ein bisschen versteckt. Also ich musste schon aktiv danach suchen, so in den ersten Tagen, wo Peacock ist. Was dann irgendwie so weiter unten irgendwo in so einem Slider von Sky ist, ein kleines Peacock versteckt. Aber jetzt natürlich noch so schön übersichtlich, dass man sich auch alle Originalserien noch angucken kann. Aber es gibt halt auch einige, die es. Einige Peacock Originals, die noch gar nicht in Deutschland zu sehen sind, die aber in den USA schon liefen. Da kommen wir nachher auch noch mal drauf zu sprechen. Aber wir sind ja jetzt erstmal für die Originals hier, dass wir haben neue Serien und die wollen wir mal für euch unter die Lupe nehmen und da ein bisschen drüber sprechen. Und da ist natürlich ganz vorne, ganz groß mit dabei, Bel Air. Und Hendrik und ich haben die uns gestern reingeprügelt. Die ersten drei Folgen, die sind gestern gestartet bei Peacock. Kann, glaube ich, schon mal so viel dazu sagen. Uns hat's gefallen. Also, es war kein Kraftakt, die drei Folgen zu gucken. Die haben wir gleich weggesnackt. Da gibt's die erste Staffel, die läuft jetzt wöchentlich. Die ersten drei Folgen sind schon da und insgesamt sind's 10 Folgen in der ersten Staffel. Und das Ganze ist ein ja, Reboot, eine Neuinterpretation der Sitcom Der Prinz von Bel-Air, die ursprünglich von 1990 bis 1996 für 6 Staffeln mit 148 Episoden lief. Und das Ganze basiert auf einer Idee von Morgan Cooper. Der hat nämlich 2019 so einen Fan-Trailer, so eine, dieses düsteren Bel-Air-Reboots online gestellt. Und der ging durch die Decke, dieser Trailer. Und der hat dann auch Will Smith sehr groß gefallen, der dann mit seiner Produktionsfirma Westbrook da eingesprungen ist und das Ganze jetzt auch produziert, das Reboot. Und da gab es einen großen Bieterwettstreit auch um die Serie mit unter anderem Peacock. Und ich glaube, Netflix und HBO Max waren auch dabei, aber Peacock gewann dann am Ende dieses Bietergefecht und bestellte direkt 2 Staffeln, ohne dass überhaupt eine Pilotfolge oder so produziert wurde. Also es war schon ein großes Wagnis, einfach nur auf Grundlage eines Pitches sagen, hier, nehmt unser Geld, macht das für uns bitte.
Ich glaube, Netflix
Ist ja
hat
auch
da
ein
das
großer.
nächste Cobra Kai gewittert, könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, stimmt. Ich glaube, die erschließen sich gerade so die Legacy-Sequels durch Cobra Kai. Mal gucken, was dann als nächstes bei Netflix kommt für dramatische Sitcom-Reboots vielleicht. Hendrik, vielleicht generell erstmal so, was verbindest du denn überhaupt mit dem Original, mit der Sitcom? Ist das so eine Serie, für die du starke nostalgische Gefühle hast überhaupt?
Ja, ohne jetzt zu pathetisch zu werden, also The Prince von Bel-Air, das war so eine Sitcom, die war einfach immer da. Also war es eine Lieblings-Sitcom von mir, aber es war eine Sitcom, mit der ich aufgewachsen bin, ohne dass ich sie jetzt regelmäßig geguckt hätte. Weil wenn man in den 90ern oder auch in den 2000ern so durchgesäppt hat, bei, keine Ahnung, wo sie damals lief, wahrscheinlich bei RTL 2, glaube ich, oder so. Ich kann es gerade wirklich nicht sagen. Oder eben später bei Comedy Central. Konnte es irgendwie sicher sein, wenn du um 16 Uhr dann bei Comedy Central warst, da lief dann irgendwie eine Folge Prince von Bel-Air in diesem verkrisselten VHS-Look damals noch. Und eben, du konntest sicher sein, okay, da ist jetzt gerade Will Smith, der macht irgendwas Witziges mit seiner deutschen Synchronstimme, die ja irgendwie auch Peter Griffin von Family Guy spricht. Das ist irgendwo dieses Kolorit, was ich dann irgendwie so, was sich bei mir dann irgendwie so reingefressen hat. Also Prince von Bel-Air ist eine der ersten Sitcoms wahrscheinlich auch, die ich so geguckt habe. Aber ich habe sie eben nie wirklich bewusst geguckt. Ich weiß genau, was da passiert, aber ich hätte sie mir jetzt auch gerne noch vor diesem Podcast auch nochmal angeguckt, aber man kann sie jetzt gerade leider wahrscheinlich nur im linearen TV irgendwie gerade ohne Aufpreis gucken. Ich hätte gerne nochmal geschaut, mir bewusster angeguckt, was eigentlich so ja die wirklichen Grundthemen sind von dieser Sitcom. Man weiß das ja ungefähr, dass es da eben um die Biografie von Will Smith im Gröbsten geht, der in eine reiche Familie reinkommt, zu der er eigentlich nicht dazugehört. Ja, das ist so, mal so ganz grob, wie ich zu dieser Sitcom stehe. Aber ich kann nicht genau sagen, ob ich sie gut finde, die Sitcom. Sie ist einfach, weil ich eben so nah dran bin, ohne wirklich, sie wirklich irgendwie zu mögen. Weiß ich, wie ist es bei dir?
Ist auch schon einfach so ewig lange her. Ich habe sie damals wirklich bewusst geguckt, als die DVDs rauskamen, so die ersten Staffeln, die habe ich dann mir auf DVD gekauft und dort dann gebinged, bevor es Binging gab. Aber ich dachte auch immer, dass ich gar nicht so viele Gefühle für diese Serie hatte. Ich fand sie ganz nett, habe sie so durchgeguckt. Aber so wirklich, dass ich Gefühle für die Serie habe, habe ich dann erst gemerkt 2020, als diese Reunion-Special mit den ganzen Darstellenden kam und da plötzlich Tränen bei mir flossen. Ich hatte, meine Güte, was ist denn jetzt mit dir los? Max, was ist los? Wo kommen diese Gefühle her? Das ist dann doch so ein bisschen Nostalgie, die dann so sitzt hängen geblieben ist. Und das ist, glaube ich, auch etwas, worauf die neue Serie schon drauf aufbaut, gerade zu Beginn halt diese nostalgischen Gefühle, dass man das Ganze doch irgendwie kennt. Vielleicht willst du einmal ganz kurz grob erklären, was jetzt die Handlung überhaupt ist von Bel Air.
Da müsste ich jetzt das Intro nachrappen eigentlich, oder? Aber das kann ich leider
nicht. Now, this is a story all about how.
Genau. ja, also der Hauptcharakter Will Smith tatsächlich auch, er heißt ja in beiden Serien wirklich auch Will Smith, kommt aus Philadelphia. Ich komme jetzt gerade wirklich fast, es ist wirklich fast in dem Rap-Ton fast schon. Mal gucken. Nein, er kommt aus Philadelphia.
Er kommt aus West Philly.
Aus West Philly, würde ich sagen, eine bürgerliche Gegend, ohne dass es jetzt irgendwie besonders reich oder besonders arm ist. Es ist ganz einfach ein ganz normaler Haushalt, aus dem er da kommt. Dann passiert irgendwas. Ich glaube, im Original ist es so, dass er einen Basketball auf eine Gruppe wirft und da sind, glaube ich, irgendwie so ein paar Kleinkriminelle dabei, die danach auf ihn abgesehen haben. Und dann wird er eben transferiert nach L.A. in das super wohlhabende, in den super wohlhabenden Stadtteil Bel Air, wo seine Tante, nee, die Schwester seiner Tante, glaube ich, wohnt oder so.
Die Schwester seiner Mutter.
Die Schwester seiner Mutter.
Tante Vivian.
Genau. Seine Tante Viv. eben, die hat, glaube ich, noch, die hat dann noch drei Kinder. Darunter ist dann einmal Carlton, zu dem wir später noch mehr reden werden. Er muss sich dann halt in diesem ungewohnten Umfeld, muss er sich dann zurechtfinden. Also er ist ein normaler Typ. Er ist ein lockerer Typ. Er spricht Straßenslang und zieht sich locker an und so weiter und passt dann nicht ganz so rein in dieses, ja, sehr, sehr schicke Umfeld. Er muss sein Habitus, müsste er eigentlich anpassen, tut er aber nicht. Deswegen ist er immer so ein bunter Hund in diesem ganzen Kreis. Ja, habe ich jetzt eigentlich gerade über das Original geredet oder über das Remake? Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
Das war jetzt wahrscheinlich eher das Original. Also im Remake ist das natürlich schon die Grundprämisse, die gleiche, aber schon so ein bisschen düsterer. Also da ist halt schon sehr viel Ganggewalt ist West Philadelphia dort gezeichnet. Da legt er sich halt auch mit einer Gang an, wo er auch einen Basketball, also er wirft ihn nicht, aber jemand anders wirft diesen Basketball auf einen Gangster, der dann Rache an ihm schwört. Beziehungsweise es kommt dann zu so einer großen Schlägerei, bei der Will eine Waffe zückt, die sein Kumpel dabei hatte, um diesen Streit zu beenden. Und natürlich kommt prompt in dem Moment die Polizei, da spielt dann auch noch Polizeigewalt so ein bisschen mit rein. Und Will landet hinter Gittern, ebenso auch dieser andere Gangster. Aber durch Zutun seines Onkels, Philip Banks, ein angesagter Anwalt, wird er sehr schnell entlassen aus dem Knast. Und dieser Gangster denkt natürlich, boah, der ist eine Snitch, der hat uns verraten und der will jetzt Will irgendwie dafür umbringen. Und es ist alles ein bisschen dramatischer als die Rauferei in der Sitcom, wo Will dann einfach nur nach Bel Air geschickt wird, um ein bisschen Anstand und Benehmen zu lernen. Hier ist es halt eher, seine Mutter schickt ihn nach Bel Air zu seiner Onkel und seiner Tante und seinem Onkel, um sein Leben zu retten eigentlich, weil dann schon dieser sehr harte Gangster ihm natürlich an den Kragen will. Genau, und dann ist aber eigentlich, das ist so, die Grundprämisse ist so die gleiche und auch die Aufstellung der Familie ist auch die gleiche, wo er dann dort im Hause Banks unterkommt. Da können wir vielleicht auch direkt einfach mal zu den Charakteren schon ein bisschen kommen, wo wir dann Vergleiche und Unterschiede zur Sitcom rausstellen können. Will würde ich jetzt ein bisschen ans Ende stellen, würde ich vielleicht mal mit Onkel Phil anfangen, weil Onkel Phil ist natürlich der Brummbär aus dem Hause Banks in der Sitcom, der ja auch schon so eine gewisse Härte mitbringt, aber doch auch einen sehr weichen Kern. Und da finde ich, ist so der optisch auf jeden Fall schon mal ein sehr großer Unterschied bei Onkel Phil in der neuen Version. Hier ist das halt eher so der heiße Onkel Phil.
Okay.
Ein, oder? sehr schnieke angezogen. Und der ist genau Anwalt und der kandidiert für das Amt des Bezirksstaatsanwalts in Kalifornien oder in L.A. dort. Und befindet sich mitten im Wahlkampf. Aber man merkt, es fehlt ihm schon so ein bisschen an Street Credibility, die vielleicht Will ihm so ein bisschen beibringen könnte, weil er natürlich so als schwarzer und sehr überreicher Mensch wenig wahrgenommen wird von den Menschen, die halt unter normalen Bedingungen gerade leben.
Es wird ihm sogar angelastet, kommt genau. Dann so raus. Also das, er wird nicht ernst genommen als Bezirksstaatsanwalt, der sich auch für die afroamerikanische Bevölkerung einsetzen kann, weil er eben womöglich, ich glaube, er hat sich schon rausgearbeitet aus den Slums oder so. Und ist jetzt, wohnt jetzt eben in Bel Air in einer riesigen Villa. Und damit hat er dann seine Street Credibility ja eingebüßt. Es wirkt dann irgendwie so, dass er sich ja diese Street Credibility durch die Aufnahme von Will so ein bisschen zurückkaufen möchte, würde ich sagen.
Ja, aber man merkt es auch, da gibt es eine sehr schöne Folge in der dritten Folge, Szene in der dritten Folge, wo er bei seiner alten Studentenverbindung unterkommt, weil er dort irgendwie Gelder sammeln möchte und Sponsoren sammeln möchte für seinen Wahlkampf. Und man schon merkt, dass die ihn alle nicht mehr ernst nehmen, so seine ganzen alten Brüder, wie er sie nennt. Und dann Will ihn so sehr stark aus seiner Komfortzone rausdrängt und ihn auf die Bühne zerrt, dass er irgendwie da so den alten Tanz seiner Uni irgendwie aufführt. Das fand ich schon eine sehr, sehr coole Szene.
Ja, doch. Ich glaube, was ich noch zu Onkel Phil sagen wollte, wäre noch, ja, also dass der Onkel Phil in der Sitcom, der ist ja, glaube ich, schon durchaus karriereorientiert. Also dem ist auch wichtig, dass er da irgendwie dann Richter wird irgendwann und so weiter. Das ist jetzt bei der Sitcom-Figur auch so. Aber was ich jetzt ganz interessant finde, ist einfach, dass alles, was jetzt in dem Remake passiert, da braucht man dann nur so einen kleinen Schubser. Und dann wirkt das irgendwie alles ein bisschen düsterer. Weil bei dem Onkel Phil in der Serie, da ist es alles, da ist dann dieses Karriereorientierte plötzlich so in einer Überzahl. Also man hat das irgendwie das Gefühl, bei allem, was er tut, verfolgt er eine Agenda und Will ist ihm eigentlich gar nicht wichtig als Person. Und in der Sitcom hält sich das so ein bisschen die Waage. Da ist dieses, er möchte halt irgendwann mal Richter werden und so weiter, und das ist auch gut für die Familie. Aber dieser Onkel Phil, der wirkt dann doch sehr egoistisch. Ich weiß nicht, das ist aber so ein bisschen so ein paar Sachen, die sich dann auf andere Figuren.
Ja, das ist, glaube ich, so der Unterschied. Dem Sitcom-Onkel Phil ist, glaube ich, eher so die Familie wichtiger und dem neuen Onkel Phil eher seine Cred, ja, sein Ansehen, sein Erfolg. Weil das natürlich etwas ist, wodurch er sich definiert als schwarzer Mann, dass er sagt, ich habe Erfolg, ich habe hier ein großes Haus, ich habe sehr viel Geld. Er sagt aber nicht, wie viel Geld er hat, das wäre too much. Genau, an seiner Seite wollen wir direkt auf Tante Vivian zu sprechen kommen. Die kann ich noch nicht so ganz greifen. Ich finde sie aber schon einen sehr tollen Charakter. Sie ist so eigentlich so die Stimme der Vernunft, die dann immer so dort rumläuft und die Familie so ein bisschen zusammenhält, weil sehr viel Reibungsfläche entsteht durch Wills Ankunft und sie eigentlich, ihr Hauptjob ist es, Will immer wieder runterzubringen oder Carlton, dass die sich nicht jetzt gleich irgendwie gegenseitig an die Gurgel bringen. Das ist so, was mir jetzt so nach drei Folgen von ihr hängen geblieben ist.
Ja, ja, sie ist, glaube ich, irgendwie, also wenn man das jetzt nur aus Wills Perspektive betrachtet, sie ist streng, aber sie ist eben auch fair. Also sie ist jetzt nicht so kalt wie Onkel Phil oder so. Aber also da jetzt auch nochmal ganz kurz darauf. Ich glaube, also was die Serie tut, ohne da jetzt schon zu tief einsteigen, ist, glaube ich, dieses, dass sie verschiedene Betrachtungswinkel auf die Figuren einnimmt, die wir eben aus der Sitcom kennen. Also man kann ja den Onkel Phil aus der Sitcom, den könnte man ja schon auch als karriereorientierten Typen irgendwie wahrnehmen, wenn man dann irgendwie einfach nur mal irgendwie ein bisschen tiefer reingeht vielleicht. Und das ist ja bei der Tante Viv ähnlich. Bei Tante Viv finden wir dann irgendwann raus, und da will ich jetzt auch nicht zu sehr spoilern, das ist auch kein großer Spoiler, dass sie für die Geburt ihrer Tochter, ihrer ersten Tochter, ihre Künstlerinnenkarriere zurückgestellt hat. Das ist, glaube ich, etwas, erinnere ich mich zumindest nicht dran, das, was wir jetzt von der Tante Viv aus der Sitcom nicht wissen. Aber es kann ja durchaus sein, dass sie diese Biografie ebenfalls hatte, dass sie ihre Karriere zurückstellen musste. Nur ist das etwas, was in dieser Feelgood-Sitcom gar keinen Platz hätte, tonal. Das fand ich von vornherein an dem Remake spannend.
Und in gewisser Weise ist sie auch so ein bisschen so eine Zukunftsversion von Will. Also sie zeigt so ein Was wäre, wenn, weil sie kommt ja auch aus den, so von den Straßen Philadelphias. Ist ja immerhin seine Tante. Und sie erzählt dann auch immer, dass sie so ihren Slang abgelegt hat und eigentlich so assimiliert wurde in diese Welt von Bel Air. Das, was Will eigentlich, wovor er so ein bisschen Angst hat. Aber was du eben schon gesagt hast, dass du sagst, im Prinzip kann man auch Figuren aus der Sitcom direkt reinnehmen. Das wirkt manchmal so, dass man sie auch direkt in diese neue Serie mit reinnehmen will, könnte. Das wäre für mich zum Beispiel Hillary. Also Hillary ist für mich eigentlich genau die Hillary aus der Sitcom, nur im Jahr 2022. Also die alte Hillary aus der Sitcom wäre heute auch ein Millennial und Influencerin, die gerade ihr Gap Year wahrscheinlich schon im dritten Jahr macht und nicht weiß, was sie will und sehr modebewusst ist und halt mega Influencerin und so ein bisschen auf Findungssuche, was sie überhaupt im Leben möchte.
Hillary ist die älteste Tochter von, glaube ich, aus der Familie, oder? Da muss ich nochmal kurz.
Genau.
Ja, genau.
Ja, ja.
Genau, sie ist die, die in dem Remake so eine Köchin-Influencerin-Karriere, glaube ich, einschlagen möchte. So habe ich das, glaube ich, verstanden. Ich glaube, sie möchte Koch-Influencerin werden oder Ess- oder Food-Influencerin oder so.
Ja, ja,
stimmt.
Ja, genau.
Stimmt. Nee, sieht auch, glaube ich, selbst die Kostüme, die sie trägt, habe ich das Gefühl, könnten auch damals dann in den 90er Jahren hätte dann noch die Figur auftragen können. Stimmt schon. Ja, das sind alles. Die sind sie schon sehr ähnlich. Und deswegen, das finde ich so spannend. Man muss da nur so ein paar neue Schattierungen irgendwie anlegen und sofort hast du einen neuen Seriencharakter, der dann trotzdem irgendwie der alte Seriencharakter ist. Das finde ich schon sehr spannend.
Ich würde jetzt sagen, bevor wir jetzt so über die zwei wichtigsten Charaktere in der neuen Serie sprechen, es gibt halt in den ersten drei Folgen auch eigentlich so fast alle großen Charaktere aus der Sitcom kommen da drin vor. Also Wills Mutter, es gibt noch Ashley, also Baby Ashley kommt noch drin vor. Und Joffrey, der jetzt nicht mehr der Butler ist, sondern der Hausmanager. Und Jazz kommt vor und Lisa kommt vor. Aber das sind halt alles so Figuren, die jetzt noch sehr im Hintergrund rücken. Also ich glaube, Ashley ist so zweimal durchs Bild gelaufen, ja, in den ersten drei Folgen.
Also da Screentime war ich auch überrascht, ja, dass sie nicht.
Ich kann noch nicht sagen, was sie für eine Person eigentlich ist.
Ja. Wirkt so ein bisschen vor, neunmal klug gerade noch, weil sie, weiß nicht, kommt der Satz nicht mehr so in den Kopf, aber sie hat irgendwas sehr cringig, niedlich, Schlaues gesagt, was für eine Zwölfjährige irgendwie mega unpassend wirkte. Ich weiß es nicht, hat mir nicht gefallen. Ich hoffe, dass sie das noch ein bisschen besser ausarbeiten bei ihr.
Ja, das sind halt so ein paar Figuren, die jetzt noch sehr am Rand sind, die jetzt so in den ersten drei Folgen nicht so in den Vordergrund gerückt sind. Aber die ganz vorne an der Front dabei sind, für die wir, glaube ich, auch die Serie gerade sehr feiern, sind natürlich Will und Carlton. Und Carlton ist, glaube ich, schon die krasseste Abkehr von der Sitcom-Version. Also, willst du kurz beschreiben, was ist der Carlton, was ist jetzt anders an ihm?
Nee,
er tanzt nicht mehr.
Genau. Also ja, gut, ich kann mich an die Tänze nicht erinnern, tatsächlich, aber der Carlton, den man aus der Sitcom kennt, das ist halt schon ein unsicherer Typ, würde ich sagen, der durchaus in seiner Beziehung zu Will sich auch immer ein bisschen untergeordnet fühlt, weil er eben auch kleiner ist als er, also deutlich kleiner. Das ist ja auch, da werden ja auch in der Sitcom dann ständig Witze drüber gemacht. Der ist irgendwie zwei Köpfe kleiner als, glaube ich, der eins.
Das ist er hier auch.
Ja, genau, irgendwie. Ich glaube, Will Smith ist, glaube ich, irgendwie 1,90 oder so groß. Und ich glaube, die meisten Menschen sind kleiner als Will Smith. Und also diese körperlichen Unterschiede, die werden in dem Remake auch kurz angesprochen. Danach spielen sie, glaube ich, weniger eine Rolle, weil es dann doch viel mehr um die Unterschiede im Wesen geht. Also Will ist derjenige, dem alles irgendwie zufällt, und Carlton ist derjenige, der sich das dann durch Beziehungen und durch Kommunikation erarbeiten muss und durch ja auch einen gewissen Arbeitsethos. Und genau, Will fliegt das eben alles zu. Und in dem Remake ist Carlton so ein Streber, würde ich sagen, aber ein Streber, der es geschafft hat, die Menschen dann eben nicht durch sein strebhaftes Verhalten abzustoßen, sondern er ist sehr beliebt an der Schule.
Durch Manipulation kann man eigentlich schon
sagen. Ja, das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Er wirkt schon wie jemand, der auch fair wirkt und wie so ein kommender Politiker, glaube ich. Also das wird auch kurz gesagt, dass er jemand ist, bei dem sich Menschen sofort beachtet fühlen. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die Politiker auch haben oder PolitikerInnen, habe ich zumindest mal gehört. Wo war ich jetzt gerade? Genau, er ist sehr karriereorientiert und Ja.
Er ist so das Popular Girl an der Schule.
Ja, so. Aber noch ein bisschen kälter. Aber eben diese Kälte, die zeigt da eben doch nur Will und dann auch ziemlich extrem. Noch ein ganz kurzes Detail. Er hat ein Drogenproblem, tatsächlich. Ja.
Ja. Er zieht, wie er sagt, Xanax. Vielleicht ist es auch Koks, wir wissen es nicht.
Da war ich mir auch nicht ganz sicher.
Er zieht auf jeden Fall etwas durch die Nase ständig, ja.
Ich glaube,
und er ist extrem hochnäsig.
Für Koks war das ein bisschen zu grob. Also hier bei allen Drogenfilmen, die ich geguckt habe, das wirkte mehr so wie gemahlene Nüsse. Und ich glaube, Koks ist dann doch eher wie die Konsistenz von Mehl, glaube ich.
Dann sind es doch wahrscheinlich zerkleinerte Xanax-Pillen, ja, die sich durch die Nase zieht. Aber einfach so, was mir nach den drei Folgen wissen, er ist einfach maximal unsympathisch.
Och ja, also das finde ich immer zu einfach. Also er ist unsympathisch und er wäre auch niemand, mit dem ich befreundet sein möchte. Aber er tut mir auch leid. Und ich kann vieles von dem, was er so tut, nachvollziehen. Ich kann verstehen, dass er eifersüchtig ist auf Will. Durch das, was ich eben gerade schon erklärt habe. Also er muss sich das alles erarbeiten. Will ist auch, glaube ich, so ein Typ. Also irgendwie würde mir dann auch irgendwann auf die Nerven gehen. Ich mag auch so Typen nicht, denen alles zufliegt.
Aber das ist ein schönes Stichwort, dass das Will fliegt alles zu. Das ist ja auch was thematisiert wird, dass Carlton eigentlich nicht er selbst ist. Also ihm selbst fiel sowas nicht zu. Er musste sich verstellen, er musste sich assimilieren, um dort Teil zu sein dieser elitären Gemeinschaft dort an der Schule. Das erzählt er ja auch, dass er sich verstellt und er spricht halt auch keinen Slang. Er spricht ja akzentuiert und er fühlt sich schon so wie etwas Besseres, aber er ist trotzdem nicht authentisch. Also er muss sich halt ständig verstellen, um der zu sein, um den Erfolg und die Akzeptanz zu haben, die er haben möchte.
Ja, stimmt. Und er akzeptiert es ja auch, dass seine Freunde das N-Wort vor ihm sagen. Also er hat schon was sehr Zurückgenommenes und auch, ja, weiß nicht, das, also ich glaube, deswegen sind so zwei so komplett gegensätzliche Charaktere, die beiden. Deswegen ist es, das macht die Serie schon sehr gut, dass sie die beiden ins Zentrum stellt, weil der Konflikt einfach am spannendsten ist. Und ich weiß gar nicht, was für eine große Rolle das in der Sitcom damals gespielt hat. Ich glaube, da war es einfach nur ein Nebenaspekt, dass sich Will hin und wieder mal mit Carlton kabbelt. Ich weiß nicht, hast du das besser?
Ich wollte jetzt sagen, das sind, glaube ich, so kleine Kabbeleien, aber nicht so eine krasse Feindschaft wie hier in der Serie, wo Carlton ihn ja wirklich als Bedrohung für seinen Status quo und alles, was er sich erschaffen hat, weil so der Prinz von Bel-Air ist, glaube ich, eher Carlton, so sieht er sich gerade und Will ist jetzt gerade der, in sein Königreich einkommt und ihm die Krone wegnehmen will.
Ah, oh, wunderschöne Beobachtung, Max.
Aber ich finde einfach die Thematik auch der Serie ganz interessant, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, so einfach so Authentizität. So, Carlton muss sich verstellen und ist damit erfolgreich. Aber Will und Hillary sind so zwei Beispiele, das sind Menschen, die authentisch sein wollen, die sie selbst sein wollen und dafür eigentlich bestraft werden. Also Will wird bestraft für wie er spricht, wie er sich gibt. Und Hillary vor allem, das ist diese eine Folge, wo sie sich bei diesem Magazin bewirbt, Haute Cuisine, und sie möchte eigentlich das Essen kochen, so wie sie es kocht, so was ihre Art von Essen ist und wird dafür bestraft kritisiert, dass ihr Essen zu würzig ist oder ihre Klamotten sind zu grell und sie sollte sich verstellen, um diesen Job zu kriegen, was sie dann halt nicht macht. Das ist dann so der Unterschied zu ihrem Bruder. Mhm. Das finde ich einen sehr spannenden Aspekt auch der Serie.
Ja, da bin ich gespannt, wie lange dieser Konflikt anhält, weil ich habe das Gefühl, dass die Rendite von Authentizität, dass wir die schon relativ früh sehen. Will profitiert schon relativ früh davon, dass er einfach er selbst ist. Einfach, weil er eben auch ein cooler, sympathischer Typ ist. Inwiefern man das dann eben, ich mag ihn total gerne, aber wie gesagt, er würde mir auch auf die Nerven gehen, irgendwann privat. Ja.
Genau, und das wäre jetzt so meine Frage, wie du sie beantworten würdest. Ist Jabari Banks, der Darsteller von dem neuen Will Smith, ist er ein guter Nachfolger für Will? So, das habe ich mir aufgeschrieben als Frage.
Ja, ich habe auch versucht, dann was über Jabari Banks rauszufinden. Ich habe nichts rausgefunden, aber ich habe nur die erste Seite von Google mir durchgelesen. Also ich habe keine Tiefenrecherche gemacht. Ich finde ihn sehr interessant. Also ich kann mir vorstellen, also er ist sehr energetisch vor der Kamera. Er hat, glaube ich, schon das Gefühl, ich glaube, das hat er auch in Interviews gesagt, dass Will Smith sein großes Vorbild ist und er kommt da auch so einigermaßen ran. Er hat echt viel Charme, würde ich sagen. Ich nehme das auch alles ab, dieses Ja, dieses Straßenschlaue.
Der Swagger.
Der Swag, genau. Ich wollte das Wort eigentlich nie wieder sagen. Es kommt mir auch vor, also Swag sagen die da so, als wäre das irgendwie was ganz Neues, oder? Ich glaube, Swag war doch was man von 10 Jahren gesagt hat, so, wenn man jemanden beschreiben wollte, der von Natur aus lässig ist, was ja.
Dafür habe ich eine neue Vokabel gelernt in dieser Serie. Will sagt gefühlt in jedem zweiten Satz Yawn. Das ist auch irgendwie so Straßenslang für alles gefühlt irgendwie. Also alles ist Yawn irgendwie bei ihm.
Ich mag diesen Philly-Akzent oder Dialekt mag ich total gerne. Also das war auch so eine Sache, die ich an ihm mega lässig fand. Und das kann ich auch verstehen, dass seine Tante darauf neidisch ist. Weil ich find Dialekte cool und Akzente.
Ja. Sollten wir vielleicht noch mal dazu erwähnen, die Serie gibt's auch gerade nur im Originalton. Stimmt. Also die gibt's noch nicht auf Deutsch, sondern im Original mit Untertiteln. Also wenn ihr Bel Air jetzt guckt, dann werdet ihr auf definitiv den coolen Akzent oder Dialekt von Will Smith dann werdet ihr hören. Ich bin auch sehr überrascht, dass er so wirklich dieses Charisma mitbringt, was eigentlich auch die Original-Sitcom am Anfang sehr getragen hat, halt dieses große Charisma von Will Smith. Und auch schauspielerisch finde ich ihn wirklich überzeugend. Also es gibt da schon sehr dramatische Szenen, wenn seine Augen plötzlich anquellen und Tränen runterlaufen. Also das kann er wirklich richtig gut und hat er mich auch wirklich mitgenommen.
Wie hast du das, ganz, ganz kurz nochmal, also wie hast du das wahrgenommen? Also ich hatte dann schon so zwischendurch so eine tonale Dissonanz dann irgendwie wahrgenommen, weil es gibt sehr viele ernste Momente in dieser Serie und manchmal gibt es dann so sehr ernste und tragische Szenen und dann gibt es einen Schnitt und dann ist Will plötzlich wieder der Sitcom-Charakter. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass sie sich manchmal nicht entscheiden kann, ob sie jetzt den Sitcom-Charakter darstellen soll von Will Smith oder eben das soapige, dramatische. Und da fehlt mir manchmal noch so ein Übergang zwischen dem. Also ich glaube, man kann diese Serie nicht drehen ohne den charmanten, lustigen Will Smith, weil das einfach ein Teil des Wesens ist. Und gleichzeitig möchte die Serie aber auch düstere Momente und sowas zeigen. Aber irgendwie fehlen mir da die Übergänge zwischendurch.
Das ist vielleicht sehr gut, um jetzt zu dem Punkt zu kommen, wie es uns überhaupt gefällt oder ob das eigenständig genug ist, die Serie. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass so manchmal wusste ich gar nicht, die Geschichte allein lebt ja natürlich von dem Witz und dem Charme von Will Smith, den sie mitbringt. Und da muss sie ihn ja im Prinzip eigentlich schon beschneiden, damit es in eine Dramaserie passt, so sein ganzes Charisma. Und da sind schon die Übergänge manchmal schon so ein bisschen, wie du sagst, so ein bisschen ruppig. Mhm. Weil mir gefallen so diese lockereren Momente und nicht diese extrem herben, düsteren Momente, wenn er plötzlich irgendwie posttraumatischen Stress hat beim Basketballspielen, weil er von Polizisten halt sehr überwältigt wurde.
Ja, das ist das Problem, dass sich das Remake gerade über diese düsteren Töne definiert. Ne? Also die Serie kann es ja ohne die düsteren Interpretationen gar nicht geben. Also ja, da muss ich noch so einen Weg finden, habe ich das Gefühl. Es ist nicht so, dass mich das irgendwie fundamental stört, aber das reißt einen dann doch irgendwie raus zwischendurch.
Ja, also mir gefallen die kathartischen Momente dann doch ein bisschen besser. Wenn er dann Ball spielt mit Onkel Phil, das finde ich dann schon ein bisschen rührender.
Ja, ich fand generell die Basketballszene in der dritten Folge, die fand ich auch mega cool. Also ich freue mich, das ist einfach auch so ein Ding. Es macht Spaß, das ist das, was mir am meisten Spaß gemacht hat in der Serie. Es macht Spaß, dieser Figur zuzuschauen, wie sie sich in einem feindlichen Umfeld zurechtfindet erstmal, sie selbst bleibt und dann doch irgendwann akzeptiert wird. Das ist wahnsinnig befriedigend, dabei zuzuschauen. Will Smith ist einfach ein sehr, sehr guter Protagonist in diesem Fall. Mhm. Und da meine ich jetzt die Figur Will Smith. Das ist manchmal immer noch ein bisschen komisch, das so zu sagen.
Die Figur Will Smith, ja, ja. Also mir ist beim Gucken auch irgendwie so aufgefallen, das ist natürlich schon so eine Culture-Clash- Soap-Drama jetzt, nicht mehr Sitcom, sondern eher so ein soapiges Drama teilweise. Und es hat mich schon sehr an OC California teilweise erinnert, was natürlich nach Der Prinz von Bel-Air kam. Aber auch zum Beispiel diese CW-Serie All American, das ist eigentlich auch fast die gleiche Prämisse. Da braucht es, glaube ich, noch so ein bisschen, dass die Serie so ein Alleinstellungsmerkmal hat, ohne zu wissen, dass es jetzt so eine große Sitcom-Vergangenheit hat. Aber und das könnte dann aber auch einfach dieser Protagonist Will Smith sein, der schon wirklich sehr stark die Serie voranbringt. Und kann man vielleicht auch sagen, die Serie ist schon sehr auf Hochglanz poliert, produziert, finde ich. Also vor allem die erste Folge, das sieht alles sehr, sehr glossy aus. Also da steckt viel Geld drin und es gibt jede Menge Hip-Hop und R&B, Dauerbeschallung. Also in der ersten Folge gibt es, glaube ich, keine Sekunde, wo keine Musik, kein Needle-Drop-Song irgendwie läuft.
Und das stört mich überhaupt nicht. Also das ist, also das ja. Gibt ja so einen schönen Flow. Also ich habe mir dann auch direkt danach die, also nachdem ich die drei Folgen geguckt habe, da hatte ich noch eine Stunde Zeit, bis ich dann schlafen gehen musste. Und dann hatte ich mir direkt die Playlist runtergeladen und habe dann eine halbe Stunde Bel Air Soundtrack gehört. Also die auch direkt auf meine Jog-Playlist runtergeladen, weil ich glaube, da kann man sehr, sehr gut zu joggen, zu dem Soundtrack. Ja. Hat mir sehr gut gefallen.
Also wie gesagt, ich finde, die Serie hat einen sehr coolen Flow. Auch der dramatische Anteil, so diese vielen unbequemen Themen, die jetzt da angesprochen werden, die in der Sitcom natürlich nicht so verhandelt wurden damals, finde ich auch einen spannenden Aspekt. Muss man auch sagen, die Serie hat sehr wenig Subtext. Also die Leute sprechen halt schon das aus, was an Moral fortgegeben werden muss. Vor allem Tante Viv, die läuft dann eigentlich immer wie so ein laufender Glückskeksspruch rum und sagt, was die Menschen fühlen. Also wenig Subtext hat die Serie nicht, aber das stört mich halt überhaupt nicht. Einfach, weil sie wirklich tolle Charaktere hat und schon so durchtreibt. Und vor allem dieser starke Konflikt Will versus Carlton ist halt schon so ein Highlight.
Ja, also mich stört das auch nicht. Aber gleichzeitig frage ich mich, weil die Figuren schon so fertig wirken, beziehungsweise alles so nach außen tragen, da frage ich mich manchmal, wie viel Entwicklung eigentlich noch möglich ist in so einer Serie. Weil das wirkt alles schon so sehr ausformuliert. Und wie lange zum Beispiel kann sich Carlton noch als Antagonist, als Schurke in dieser Serie halten? Es wirkt jetzt gerade schon auf dem Peak in diesem Moment. Also wie viel schlimmer kann es noch werden? Wenn es noch schlimmer wird, dann ist er halt irgendwann nicht mehr als Familienmitglied tragbar. Das ist ja, also diese Extreme und was auch so ein bisschen dadurch, ja, noch offensichtlicher gemacht wird, weil die Figuren eben alles aussprechen, da bin ich mir nicht ganz sicher, also wie weit das noch gehen kann in der Serie. Also wie viele Staffeln sollen da kommen oder wie soll
es. Das finde ich aber den spannendsten Aspekt daran eigentlich, weil wie die Sitcom, die läuft dann für 6 Staffeln und da hast du so feine Nuancen wie so von Charakterentwicklung, aber jetzt nicht so wie hier, weil als Dramaserie, da werden Konflikte halt von Folge zu Folge weitergetragen, die müssen nicht in 20 Minuten abgearbeitet werden und da ist viel schnellere Charakterentwicklung dabei. Deswegen kommt die Serie, glaube ich, auch sehr schnell an einen Punkt, wo sie sich wirklich ganz krass distanzieren wird von der Sitcom. Und dann den Punkt erwarte ich noch. Ich denke mal, dass es am Ende der ersten Staffel ist. Wir wissen ja, es kommt eine zweite Staffel schon, weil dieser Konflikt Carlton Will ist natürlich jetzt spannend am Anfang, aber der wird nicht auf ewig fortgetragen. Wird wahrscheinlich schon eher so eine wechselhafte Beziehung, dass die beiden sich irgendwann den Weg finden, wie sie sich gegenseitig unterstützen können.
Das finde ich auch spannend, dass sie das jetzt quasi nur den Reboot-Aspekt nur als Einfallstor benutzen, weil ich dachte mir auch die ganze Zeit, das könnte eine normale Serie sein, auch ohne die Bindung zu Prince von Bel-Air. Das könnte dann wirklich eine Serie sein, die Klassenunterschiede zwischen, auch den öffentlichen und den privaten Schulen und so weiter aufarbeitet. Würde mit den Themen, die diese Serie bearbeitet, also es würde auch funktionieren ohne die Verbindung zu dem Franchise Will Smith und Bel-Air.
Aber würdest du jetzt erstmal kurz Fazit nach den ersten 3 Folgen ist schon eher Daumen hoch?
Ja, also so ein Dreiviertel Daumen hoch, würde ich sagen. doch, aber nee, ich hatte bei den 3 Folgen wirklich sehr viel Spaß. Also ich habe, das kann ich ja schon mal ein bisschen vorausgreifen, ich habe 3 Serien von Peacock jetzt geguckt und das war die einzige Serie, wo ich mir dachte, nach der ersten Folge, das guckst du jetzt gerne weiter.
Ich hatte auch sehr große Bedenken bei der Serie vorweg und eigentlich gar nicht so viel Lust, die zu sehen. Aber jetzt nach den 3 Folgen bin ich halt so voll drin und werde die auch definitiv zu Ende gucken, also weitergucken, die Staffel. Genau, und die sind immer so 45 Minuten lang, die Folgen. Die erste Folge ist ein bisschen länger, aber so als 45-Minuten-Snack jetzt immer montags ist es, glaube ich, jetzt schon bei mir im Terminplan drin. Montagsabends ist dann jetzt Bel-Air-Tag.
Ja, mal gucken, ne? Also Montag ist ja auch Euphoria-Tag eigentlich. Eieiei. Also bei mir ist Euphoria.
Ich glaube, du kannst erst Euphoria gucken und brauchst dann aber Bel-Air, um wieder runterzukommen. Das stimmt. Also so Carltons Drogenkonsum kann niemals so eskalieren wie der in Euphoria. Dann würde ich sagen, schließen wir jetzt hier erstmal unseren Check zu Bel Air und kommen noch zu den anderen drei Peacock Originals, die es gerade in Deutschland dann bei Peacock im Angebot zu streamen gibt. Und ich fange einfach mal an mit Girls Five Ever. Das ist nämlich vielleicht auch der Grund, warum wir den Podcast hier machen. Das ist nämlich eine meiner Lieblingsserien des Jahres, beziehungsweise des letzten Jahres. Ich habe sie letztes Jahr schon geguckt. Aber weil sie jetzt in Deutschland dieses Jahr kommt, ist es dann einfach meine Lieblingsserie dieses Jahr. Da gibt es schon die komplette erste Staffel zu streamen. 8 Folgen zu je 30 Minuten. Also keine Ausreden, in 4 Stunden habt ihr das schon durchgesnackt, die Serie. Und das ist eine Musik-Comedy-Serie, die von Meredith Scardino entwickelt wurde. Die war vorher Autorin bei Unbreakable Kimmy Schmidt. Und die Serie ist produziert, das ist das Wichtigste, um sie einzuschätzen zu können, so was so der Ton der Serie ist. Sie ist produziert von Tina Fey und ihrem Ehemann Jeff Richmond, der auch die Musik macht zu der Serie. Der hatte auch gemeinsam mit Tina Fey vorher das Mean Girls Musical am Broadway geschrieben. Und der Pilot ist übrigens von Kat Coiro inszeniert, die demnächst dann auch die Marvel-Serie She-Hulk inszenieren wird. Ich hoffe, das ist einfach der gleiche Humor. Und einfach so, Tina Fey produziert das und du hast da schon sehr diese Vibes von 30 Rock oder Unbreakable Kimmy Schmidt. Das ist auch so der Humor, der hier weitergetragen wird. Einmal kurz zur Handlung. Es geht um die 90er Jahre Girl Group Girls Five Ever. Dawn, Wiki, Summer, Gloria und Ashley und zum Ende der 90er Jahre werden die halt mit ihrem Debütalbum plötzlich zu Superstars, aber ihre Karriere ist genauso schnell dann wieder vorbei, was vielleicht daran liegt oder lag, dass ihr zweites Album, in dem sie unter anderem über Flugzeuge singen, am 10. September 2001 erschienen ist. Da war ihre Karriere dann leider ganz schnell vorbei. Und in der Gegenwart folgen wir jetzt 4 Ex-Mitgliedern der Band, die jetzt in ihren 40ern sind. Ashley starb bereits 2004 bei einem Unfall in einem Infinity Pool. Die jetzt, die noch lebenden Mitglieder, sind alle nicht so zufrieden mit ihrem Leben. Aber als ein Rapper ihren großen Hit von damals sampled, kommen die Girls Five Ever plötzlich wieder ins Gespräch. Und die 4 finden wieder zusammen und wollen mit einer Reunion die alten Zeiten wieder aufleben lassen. Dabei stehen ihnen so einige Hindernisse im Weg, wie zum Beispiel altes Management, Plump-Management und Abfallbeseitigung, heißt es. Und eigentlich müssten sie dann noch mal ganz von vorne anfangen. Aber wer sind jetzt diese 4 eigentlich? Nun, die kann ich einmal ganz kurz vorstellen, da haben wir halt einmal Dawn, die wird gespielt von Sarah Bareilles, der großen Singer-Songwriterin, und die hat das Musikbusiness längst hinter sich gelassen am Anfang der Serie und lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in einer kleinen Wohnung in Queens und arbeitet im italienischen Restaurant ihres Bruders, aber als dann dieses Comeback ansteht, ist sie so die treibende Kraft, die die Gruppe wieder zusammenführt, und sie sieht dann halt so auch irgendwann ihre Chance gekommen, sich als Songwriterin zu probieren, was sie halt damals nie konnte in diesem großen, in dieser Popstar-Maschinerie der 90er. Und dann haben wir noch Vicky, die wird gespielt von Renee Elise Goldsberry. Ich habe, glaube ich, schon sehr oft in diesem Podcast Renee Elise Goldsberry gehypt. Eine Hauptdarstellerin, die man aus Hamilton kennt, oder Sci-Fi-Fans kennen sie als Quellcrist Falconer aus Altered Carbon. Und die war immer die Diva der Gruppe, also sie ist eigentlich die Beyoncé der Girls Five Ever. Die singt auch ständig rifft dann irgendwie, während sie spricht. Und nach dem Ende der Band startete sie ihre Solo-Karriere, die aber nicht den gewünschten Erfolg brachte. Und mittlerweile ist sie hochverschuldet, täuscht in den sozialen Medien ein Leben als Jetsetterin vor, arbeitet aber eigentlich am Flughafen, wo sie beruflich Gänse erschießt und, wie sie erzählt, pro Gans bezahlt wird. Das ist ihr Hauptberuf mittlerweile. Dann haben wir noch Summer, die wird gespielt von Busy Phillips. Das ist eine der Hauptdarsteller aus Cougar Town. Also solltet ihr auch mal gesehen haben. Tolle Comedy-Serie. Die war mal so das blonde Dummchen der Gruppe. Und in der Gegenwart lebt sie dann mit ihrer Influencer-Tochter in einem luxuriösen Haus und führt eine Fernehe mit ihrem Mann Kev. Der wird gespielt von Andrew Reynolds. Den kennen viele aus der Serie Girls als Mitbewohner von, ich wollte gerade sagen, Lena Dunham. Ja. der ist ein ehemaliger Boyband-Popstar, der allerdings nie zu Hause ist. Und die beiden wurden damals durch ihre PR-Teams miteinander verkuppelt. Und die letzte ist dann Gloria, die wird von Paula Pell gespielt. Das ist eine ehemalige Saturday Night Live-Autorin, die auch ab und zu mal Show spielt. Und es ist wirklich grandios in der Rolle. Und die war das unglücklichste Mitglied der Earth Girls Five ever, weil sie für den Erfolg damals ihre Homosexualität verschweigen musste und dann so ein bisschen aufblühte nach dem Ende der Girl Group. Mittlerweile ist sie aber auch schon wieder geschieden und arbeitet als Zahnärztin mittlerweile. Kompletter Wandel. Und die Serie generell, ich liebe die Serie, ich liebe die Girls Five Evers. Sie hat sehr viel 90er-Nostalgie, bringt die Serie mit und viele Spice Girls-Vibes so ein bisschen. Der Humor, wie vorhin schon gesagt, ist halt sehr an 30 Rock und erinnert stark an 30 Rock und Unbreakable Kimmy Schmidt. Und die Dialoge sind frech und spritzig, kann ich sie ehrlich nur bezeichnen. Aber zugleich ist die Serie auch sehr klug und schon so ein satirischer Blick auf das Musikbusiness und Erfolg in dieser Maschinerie. Und die vier Leading Ladies, die treiben einfach diese ganze Serie voran, die harmonieren perfekt. Und auch die Musikstücke sind ein Highlight mit wahnsinnig witzigen Texten. Und es gibt viele schräge Gastauftritte in der Serie, wie zum Beispiel Stephen Colbert als schwedischer Musikguru Alf Music, der die alten Songs der Bands geschrieben hat. Und seine Songs sind aber alle sexistisch. Und mein ganz großes Highlight der Serie ist ein Cameo von Tina Fey als Dolly Parton. Mehr will ich noch nicht verraten.
Also es klingt wirklich nicht, also erstmal klingt es wirklich irre gut, was du gerade erzählt hast. Also es klingt wirklich wie eine Serie. Du hast es gerade gesagt, die läuft nur 4 Folgen. Das muss ja wirklich.
Nee, in 4 Stunden.
Acht Folgen, 30 Minuten. Ja, dann ist es nicht ganz so krass, weil, aber trotzdem. Also ich stelle mir vor, da gehst du ja wirklich raus und bist dann so hochgepeitscht von dieser Serie und dann möchtest du doch eigentlich nur noch mehr haben, oder? Also das klang jetzt gerade wirklich, also so eine volle Serie. Ich
habe sie auch schon 2-mal geguckt.
Oh Gott.
Ja, ich kann man halt so schnell gucken.
Ja, also, ja, nee, klingt mega geil. Ist es mehr Spice Girls Parodie oder mehr Destiny's Child Parodie?
Das ist schwierig zu sagen. Ich würde schon eher Spice Girls sagen.
Ja, es klang auch, also sind ja, also, aber kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie der Titel geschrieben wird, weil den finde ich sehr, sehr witzig.
Das ist ein Wort Girls und dann eine 5 und dann EVA.
Ja, das ist ja schon der erste Gag der Serie eigentlich, oder? Also, das war
so ihr erster großer Song, mit dem sie bekannt geworden sind. Das ist auch ein Ohrwurm aus der Hölle. Das ist immer das Intro der Serie. Girls Five Ever. Und da spielen sie halt immer mit irgendwelchen Zahlen dann in ihren Texten.
Klingt so ein bisschen so wie das Let's Go to the Mall, das Jahr 2020 oder so.
Ungefähr so sind einfach alle Songs dann. Bisschen Backstreet Boys-Vibes hat man auch noch durch diese Boyband, die da kurz mal angeschnitten wird, weil ihr Ehemann ist ja auch ein ehemaliges Boyband-Mitglied und hat auch noch so diese Boyband-Frisur, die so über das halbe Gesicht geht, so dieser Pony-Scheitel, wie sagt man?
Boah, weiß ich nicht, der Justin Bieber-Pony oder?
Nee. Genau, der dafür sorgt, dass er schielt, weil sein Auge sich darunter zurückentwickelt hat.
Alter!
Das ist so ein bisschen der Humor in der Serie.
Ist der Cameo von Tina Fey, ist der genauso gut wie der Cameo von Tina Fey in Kimmy Schmidt? Ja, das ist irgendwie so der, an den ich mich jetzt irgendwie am meisten erinnern kann, tatsächlich.
Ja, sie spielt halt Dolly Parton, aber sie sieht halt wenig aus wie Dolly Parton. Sie spricht nicht wirklich wie Dolly Parton, weil sie nur imaginär ist. Und so die Vorstellung, wie sich eine Figur Dolly Parton vorstellt, ist sehr witzig. Dann würde ich sagen, gebe ich mal an dich ab. Jetzt hätte ich vielleicht doch nicht anfangen sollen mit der besten Serie. Ne?
Naja, nun, wir müssen umgehen mit diesen Kontrasten, würde ich sagen. Weil, also ich kann natürlich jetzt mit diesem Hype absolut nicht mithalten, was auch einfach daran liegt, dass ich von Rutherford Falls wirklich nur eine Folge geguckt habe. Das hat mich überhaupt nicht mitgerissen. Also, aber ich kann erst mal kurz sagen, wer da federführend war. Das ist nämlich das Sitcom-Genie Michael Schur. Der hat, also eigentlich hat jeder, würde ich sagen, hat eine Lieblings-Sitcom von Michael Schur. Also der hat The Office da mitgemacht. Er hat bei The Good Place, war auch dabei, bei Parks and Recreation und bei Brooklyn Nine-Nine. Ich würde sagen, jeder Mensch auf dieser Welt mag mindestens eine von diesen 4 Sitcoms. Das heißt, jeder.
Oder alle.
Also, ja, ich glaube, ich habe 3 von 4, glaube ich, gesehen. Und jetzt bin ich aber mit entsprechenden Erwartungen dann in Rutherford Falls reingegangen und ja, nee, also es ist irgendwie. Ich musste kein einziges Mal lachen, aber das ist jetzt, also muss er, ist er, also man muss ja nicht immer lachen. Also doch, bestenfalls lacht man bei Sitcoms, aber ich muss nicht jedes Mal ein Lachen ausbrechen. Aber kurz mal, worum es geht. Also es geht um den Charakter von Ed Helms. Ed Helms kennt man aus diversen US-Komödien, vor allem wahrscheinlich Hangover. Da spielt er den Typen, der einmal seinen Zahn verliert, einmal ein Tattoo auf die Seite bekommt und ich weiß nicht, was im dritten Film passiert. Genau, er spielt den Nachfahren eines Stadtgründers, also so ein bisschen den Nachfahren von, keine Ahnung, Obadiah Springfield zum Beispiel. Also das ist glaube ich, der berühmteste Stadtgründer in der Seriengeschichte. Die Stadt, die in der das Ganze spielt, heißt eben Rutherford Falls. Und es geht damit los, dass die Statue von dem Rutherford, die einen sehr, sehr ungünstigen Platz innerhalb der Stadt hat, wo ständig irgendwelche Unfälle passieren, die soll versetzt werden. Und das gibt dann den Anlass dazu, dass die Aufarbeitung der Stadtgeschichte so neu hinterfragt wird. Denn die, das ist so ein düsterer Teil der amerikanischen Geschichte, ist ja, dass die Native Americans im Grunde von den Siedlern, nicht nur im Grunde, die wurden von denen verdrängt und noch viel, viel schlimmere Sachen, weil teilweise Genozide, die da stattgefunden haben. Und das ist nie so richtig aufgearbeitet worden in den USA. Und das gibt dann so, das ist so der Konflikt, mit dem das Ganze losgeht. Es geht um Ed Helms, der dann eben möchte, dass die Statue nicht umgesetzt wird. Und dann geht es um seine beste Freundin, die wird gespielt von Jana Schmieding. Das ist eine Native American und das ist so der Konflikt. Es geht danach, dann gibt es einen großen Cliffhanger. Es hat mich aber alles irgendwie nicht so richtig reingerissen. Ich weiß nicht, hast du die Serie weitergeguckt? Hast du die erste Folge geschaut, Max?
Ich habe die erste Staffel geguckt.
Die erste Staffel.
Ist schon ein bisschen her.
Ja.
Aber ich kann da voll mitgehen. Sie ist größtenteils nicht extrem lustig. Sie brauchen ein bisschen und sie hat so ein bisschen, es ist so ein Zwiespalt, weil das Thema sehr ernst ist, was dort behandelt wird. Zeitgleich möchte sie daraus eine Comedy machen, was ich finde nicht immer funktioniert. Aber sie hat schon viele Comedy-Momente auch später und auch sehr tolle Folgen. Aber ist jetzt nicht so der ganz große Überflieger. Genau, Nathan ist ja der Leiter des Heimatmuseums und seine beste Freundin ist, die arbeitet dann im Kulturzentrum dieses Minnetonka-Stammes, um den es da geht. Und in der Serie wird dann so dieser Konflikt fortgetragen, was, da gibt's dann den großen Bösewicht, Terry Thomas, das ist der CEO des Casinos der Minnetonka, der diese Kontroverse um diese Statue nutzt, um eine Klage voranzutreiben, die dafür sorgen könnte, dass die Stadt wieder zurück an seinen Stamm geht und dass seinen ganzen Stamm großen Reichtum bringen könnte. Das ist so das Große, was in der ersten Staffel passiert.
Ja, es hat schon so Sitcom-Töne, aber und es fängt auch an wie eine Workplace-Sitcom teilweise, aber ist dann am Ende irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also wie gesagt, ich glaube, es geht auch weiter, ne? Also da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf. Mhm. Also, es gibt ja noch eine Staffel, ich habe auch mal geguckt, also die Bewertungen sind noch echt nicht gut. Also ich weiß gar nicht. Also
generell finde ich das natürlich schon sehr spannend, die Thematik, dass sie so diese Kolonialismus und Native Americans, dass sie das alles so ein bisschen als Nährboden jetzt für einerseits Comedy und einerseits so ein bisschen Vergangenheitsaufarbeitung nehmen wollen. Ich weiß noch nicht, ob das so wirklich komplett funktioniert hat schon in der ersten Staffel.
Ja.
Aber ich fand sie sehr gut. Anscheinend, ich habe noch mal geguckt, bei Moviepilot habe ich sie tatsächlich mit einer 7 bewertet.
Okay.
Also fand ich sie dann doch ganz gut anscheinend. Es ist halt, wenn man so viele Serien guckt, verschwimmt das halt. Und das ist halt so eine Serie, die ich letztes Jahr geguckt habe, die dann doch eher in dem großen Pool an Staffeln dann doch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist schon.
Bei mir ist sie schon verschwommen, während ich sie geguckt habe.
Sorry.
Ja. Na nun.
Möchtest du dann zu der nächsten Serie
kommen? Ja, gerne, weil die hat mir nämlich deutlich besser gefallen. Es ist Saved by the Bell und den Titel habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Das ist nämlich, würde ich sagen, so eine der bekanntesten und glaube ich auch ersten von diesen typischen Highschool-Serien. Das fing 1989 an und ich habe mir den Titel ja extra aufgeschrieben, nämlich auf Deutsch hieß Saved by the Bell damals California High School, Pausenstress und erste Liebe.
Oh.
Ist das nicht cute? Genau. Also das wurde damals dann, glaube ich, bei RTL 2 oder so ausgestrahlt. Ich habe mir diese Serie angeguckt, also das Revival jetzt. Das Original kenne ich nicht, aber
Ich hatte mir tatsächlich gar nichts gesagt vorher.
Ich habe das immer so, es ist das, diese, wenn man Highschool-Serien googelt, dann kommst du irgendwann auf irgendwelche Listen und da ist Saved by the Bell irgendwie immer auf Platz 4 oder so.
Das ist ja ein riesiges Franchise,
ja, wie ich auch sehe.
Da gibt es ja mehrere Spin-Offs von. Und ja.
Genau, und diese Serie, gut, dass du es sagst, ist nämlich auch Teil dieses Franchises jetzt. Also das ist im Grunde auch ein Legacy-Sequel, genauso wie Cobra Kai.
Das ist Cobra Kai unter richtig, den Highschool-Serien.
Es sind auch viele von den Urfiguren dabei, die damals schon bei 1989 in der ersten Staffel dabei waren. Ich sage jetzt mal ein paar Namen, Elizabeth Berkley und Mario Lopez zum Beispiel. Genau, wer kennt sie nicht? Das Witzige an der Serie ist, ich habe die, wie gesagt, nie gesehen, also das Original. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich hätte diese Serie gesehen, weil das ist einfach nur eine Theorie von mir, dass ich alle Highschool-Serien, die danach so erschienen sind, an der Blaupause Saved by the Bell orientiert haben. Also zum Beispiel, wenn man Netz ultimativer Schulwahnsinn zum Beispiel. Das habe ich damals so hin und wieder mal geguckt, das liegt dann. Das war so eine Nickelodeon Highschool-Serie oder sowas wie Zoe 101. Das wirkt alles so ein bisschen wie Saved by the Bell. Und
meine war damals Student Buddy. Die lief, glaube ich, auch bei Nickelodeon.
Also das habe ich zum Beispiel jetzt nie gehört wieder. Also es gibt sehr, sehr viele. Anscheinend gibt es eine große Nachfrage nach Highschool-Serien, kein Wunder. Und genau, also jetzt komme ich dazu, was Saved by the Bell macht. Nämlich, ich hatte das Gefühl, dass Saved by the Bell, also das Neue jetzt, also in gewisser Weise eine Parodie ist von diesen quietschbunten Highschool-Serien, die eben bei Nickelodeon oder bei Disney, im Disney Channel oder so laufen. Also wo die dann irgendwie immer seltsame Kostüme anhaben und so. Also und extrem, gibt es meistens auch vorlaute Kinder, altkluge elfjährige Kinder, die dann irgendwie die Erwachsenen belehren und so weiter. Und das Spannende an Saved by the Bell Weisen, da sind wir auch so ein bisschen wieder bei Prince von Bel-Air. Da geht es nämlich darum, dass eine dieser absolut unrealistischen, wunderschönen Highschools, die irgendwo an einem Strand im Außenbezirk von Los Angeles liegen und wo alles immer wunderschön sauber ist und die Toiletten funktionieren und riechen nicht nach 10 Jahre altem Urin oder so, und da gibt es auch immer Toilettenpapier und so weiter, dass diese eine dieser wunderbar finanzierten Schulen zusammengelegt wird mit einer Schule aus einem Problembezirk. Und dann die Schule aus dem Problembezirk, die wird einfach eingestampft und dann haben die Schüler eben kein Zuhause mehr, also kein schulisches Zuhause mehr. Und die müssen halt irgendwo hin. Und die kommen dann an diese super schöne, geleckte Saved by the Bell Highschool. Und dann stoßen natürlich da so Lebenswelten aufeinander. Also im Grunde ist das der Will Smith in dem Moment, der dann eben an diese sehr kompetitive Privatschule in Bel Air kommt und so weiter. Nur dass wir eben sehr viele, sehr viele Charaktere haben. Ich will die jetzt auch alle nicht aufzählen. Ich kannte auch die Schauspieler, wie gesagt, alle nicht. Aber das hat mir alles sehr gut gefallen tatsächlich. Ich hätte die fast weitergeguckt, die erste Staffel, die erste Folge. Hab dann doch Inventing Anna, glaube ich, weitergeguckt. Oder Tinder Swindler habe ich geguckt danach. Da wollte ich dann unbedingt rein. Aber es war dann doch so spannend und der Humor ist tatsächlich sehr, sehr schräg und der ist sehr, sehr tief teilweise. Also ich glaube wirklich, wenn man eben einfach nur irgendeine von diesen sehr, sehr bunten Highschool-Serien geschaut hat, da wird man so viel wiedererkennen und auch so viele Witze verstehen können, dass diese Serie, also Saved by the Bell, einen großen Reiz entwickelt. Es gibt auch schon 2 Staffeln von Saved by the Bell. Ich weiß nicht, wie erfolgreich die wirklich ist, aber das ist, die hat auf jeden Fall ihren Platz verdient in unserem Serienzeitalter, wo es so wahnsinnig viele Serien geht, ist das wirklich mal wieder was ganz anderes tatsächlich. Also eine Parodie einer Nickelodeon Highschool Serie mit tatsächlich einem satirischen Anspruch, der dann eben auch auf gewisse gesellschaftliche Probleme verweist. Das finde ich, gelingt dieser Serie tatsächlich sehr, sehr gut und sehr, sehr leichtfüßig tatsächlich. Also es wirkt überhaupt nicht angestrengt. Da war ich sehr, sehr begeistert von tatsächlich.
Ja, ich habe auch die erste Folge angeguckt und dachte, what the fuck, bin ich in den 90ern gelandet? Also das wirkt halt so komplett wie so eine 90er Nickelodeon Highschool-Sitcom. Aber die Gags fand ich auch Wirklich sehr witzig, vor allem eine Schülerin, die dann aus, das merkt man natürlich so, die Schüler aus dem Problembezirk, das sind hauptsächlich alles so People of Color, und dann die eine Hauptfigur, die sich kein modernes Handy leisten kann, beziehungsweise darf kein modernes Handy haben, weil ihre Eltern Angst haben, dass sie Nacktfotos dann von sich macht. Deswegen hat sie halt so ein mega uralt Telefon, was irgendwie so ein Rucksacktelefon fast ist.
Ja, das traut die Serie sich, ne? Und das wird dann auch durchgezogen. Das finde ich das Interessante, dass die Serie das. Ich dachte, das ist ein Gag für eine Szene. Aber die hat das in der nächsten Szene auch noch.
Dieses Klotztelefon immer dabei.
Das fand ich total beeindruckend, tatsächlich.
Also hat mir auch sehr gefallen, und die Charaktere sind auch interessant. Und was ich auch sehr cool fand, dass auch eine Transgender-Figur halt als das Popular Girl in der Schule ist und das alles sehr harmonisch dort in die Serie eingewoben wird, diese Thematik.
Ja, stimmt. Genau, hatte ich ganz vergessen. Richtig.
Dann würde ich sagen, beschließen wir unsere 4 Serienchecks. Vielleicht habt ihr jetzt mal so einen kleinen Einblick bekommen, was es an Peacock Originals schon jetzt zumindest hier in Deutschland zu streamen gibt. Ich finde, noch fehlt es so ein bisschen an der einen großen Serie, die wirklich Aufmerksamkeit auf Peacock lenkt. Ich weiß nicht, ob Bel Air das jetzt ist oder ob wir uns noch ein bisschen weiter gedulden müssen.
Ja, also die Kritiken, die ersten für Bel Air, sind jetzt ja auch nicht überragend. Ich meine, wir mochten sie jetzt beide, aber wir waren jetzt auch, glaube ich, jetzt nicht so mega begeistert oder so, dass da jetzt irgendwie ein Hype daraus entsteht. Das Gefühl habe ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das ist nicht die Flagship-Serie. Also es ist nicht das Morning Show oder Ted Lasso von Peacock. Ich glaube, so eine Serie braucht ein Streaming, ein neuer Streaming. Das ist, stimmt, da ist noch so ein kleines Loch bei Peacock.
Aber ob eine da vielleicht dabei ist, da kommen wir gleich noch zu, wenn wir einen kurzen Ausblick geben zu den großen Peacock-Serien, die für dieses Jahr schon angekündigt sind. Aber vorher kommen wir noch zu unserem bereits angekündigten, zu unserer Mini-Kategorie, Rubrik Magenta TV Must Watch, wo euch Lisa etwas über ein deutsches Serienhighlight erzählt. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Rubrik Magenta TV Must Watch im Streamgestöber, in der wir euch Serienhighlights vorstellen, die es in der Megathek von Magenta TV zu entdecken gibt. Ich bin der Max und habe heute an meiner Seite meine Kollegin und Moviepilot-Chefredakteurin Lisa zu Gast. Hallo Lisa.
Hi Max.
Du hast uns heute ausnahmsweise mal eine deutsche Serie mitgebracht. Da sprechen wir auch viel zu wenig drüber, über deutsche Serien. Vielleicht möchtest du einmal kurz erklären, welche ist das denn?
Genau, ich habe eine deutsche Serie mitgebracht. Oh Hell heißt die. Deutsche Serie mit englischem Titel. Und es ist nicht nur insofern eine Premiere, als dass wir halt hier dann doch sehr selten über deutsche Serien sprechen, sondern was auch neu ist, wir durften diese Serie schon ganz weit vor dem offiziellen Starttermin sehen. Denn Oh Hell läuft ab dem 17. März bei Magenta TV, ist ein Magenta TV Original auch. Das wurde zusammen mit Warner Media und Good Friends produziert und ist total spannend. Also deswegen empfehlen wir es euch auch schon so früh, dann könnt ihr euch das schon mal im Kalender eintragen. Ist eine total spannende deutsche Serie, die für mich auch so ein bisschen festmacht, was da in den letzten Jahren eigentlich bei deutschen Serien alles möglich geworden ist. Also Four Blocks, Babylon Berlin, große, gute deutsche Serien aus den letzten Jahren, aber Oh Hell schlägt da nochmal so eine ganz neue Richtung ein. Ist sehr jung, ist sehr klug, ist sehr witzig und rotzig. Und das ist eigentlich oft alles auch, was ich mir von Serien wünsche, muss ich sagen.
Du hattest mich bei rotzig. Jetzt, das klingt schon mal ganz fantastisch. Jetzt möchte ich natürlich auch wissen, was hinter diesen tollen Adjektiven steckt. Vielleicht magst du einmal ganz kurz erzählen, worum es denn in der Serie überhaupt geht.
Es geht um Helene. Die wird von Freundinnen und Freunden Hell genannt, also wie die Hölle. Und das hat einen Grund. Helene ist 24 Jahre alt und ihr Leben ist eine absolute Katastrophe. Sie hangelt sich so von einem Aushilfsjob zum nächsten und ist dann keinem so richtig gut. Ihrem Vater, zu dem sie von ihren Eltern noch das bessere Verhältnis hat, erzählt sie, sie hätte in den letzten Jahren Jura studiert, führt da also auch so ein bisschen so ein Doppelleben. Ihre beste Freundin Maike hat im Vergleich zu ihr das perfekte Leben, ist so Influencerin irgendwie in der Kunst- und Kulturwelt unterwegs, in einer glücklichen Beziehung, tolles Haus. Im Endeffekt eigentlich in allem gut, worin Hell schlecht ist. Und ja, Hell struggelt da so ein bisschen mit, kämpft sich durch ihren Alltag, sucht nach der Liebe und verguckt sich in ihren Cellolehrer Oscar, der so das genaue Gegenteil von ihr ist, nämlich sehr gutgläubig, sehr offen, sehr organisiert. Im Endeffekt so eine klassische Dramedy-Serie, wie man es vielleicht mit der HBO-Serie Girls auch schon gesehen hat. Also so junge Frauen, die so ein bisschen so Anti-Heldinnen sind, die ganz viele furchtbare Entscheidungen treffen, mit denen man vielleicht auch so ein bisschen Momente durchlebt im Rahmen dann der Serie, wo man sich für sie schämt oder auch so ein bisschen mitleidet. Das hat alles hat Oh Hell auch. Also im Endeffekt eine ja, echte, sich echt anfühlende junge Frau mit Problemen, die man so als echte junge Frau, die zuguckt, super gut nachvollziehen kann und sehr spannend, also auf allen Ebenen tatsächlich.
Also mit 24 war mein Leben auch eine Vollkatastrophe. Ich glaube, da kann sich jeder mit irgendwie identifizieren wahrscheinlich. Und jetzt, wo du sagst, Girls ist ja jetzt die Messlatte schon, glaube ich, dann auch sehr hochgelegt. Was macht denn Oh Hell in deinen Augen so besonders, beziehungsweise warum sollte man sie unbedingt gucken?
Ich bin immer bei deutschen Serien, die versprechen, so ein bisschen wild und jung und anders zu sein, bin ich ganz ehrlich im ersten Moment immer skeptisch, weil ich mir denke, das müsst ihr mir jetzt erstmal beweisen, so, weil ich sowas im Endeffekt auch primär aus US-Serien kenne, dass es wirklich cool und jung und witzig erzählt wird. Und bei Oh Hell gibt's zu Beginn jeder Folge ein Bild, was mich von der ersten Sekunde an abgeholt hat. Und zwar sieht man sie, wie sie in einem Wald steht, in Zeitlupe in einen Döner beißt und im Hintergrund geht der Wald in Flammen auf. Und damit hatte die Serie mich direkt, weil das für mich auch schon in einem Bild ganz gut zusammenfasst, was so besonders ist an der Serie. Die ist sehr, sehr bunt, die ist sehr, sehr knallig, ist aber auch sehr bewusst visuell erzählt. Also man hat immer so ein bisschen das Gefühl wie so eine Instagram-Kampagne, bei der alles schief läuft, so ein bisschen. Also es ist bunt und es sieht gut aus, aber man weiß, man steht so ganz kurz vor der Katastrophe immer. Das finde ich extrem spannend. Das sieht sehr, sehr modern aus auch, ohne dass es in so eine überinszenierte Musikvideo-Ästhetik abrutscht. Und das wird vor allem dann auch spannend, wenn man so ein bisschen in den Kopf von Hell hineingucken kann. Weil die lebt so sehr in ihrer eigenen Welt. Das hat schon fast was von so einer sehr pessimistischen Variante von die fabelhafte Welt der Amelie. Und die stellt sich ganz viel vor. Die sieht Leute im Bus und denkt sich dann, oh Gott, diese junge Frau hier in dem Business-Outfit, die ist bestimmt gleich in so einem Meeting und da geht's wieder nur um Bullshit. Und dann sehen wir eingeblendet, wie sie sich eben vorstellt, was in diesem Meeting passiert. Und da sind lauter so Spielereien mit drin. Das finde ich extrem spannend. Die Serie wurde in Berlin gedreht. Berlin wird da auch sehr interessant und auch mal aus einem anderen Blickwinkel inszeniert. Es hat einen sehr frischen, interessanten Look. Was wir vielleicht auch nochmal dazu sagen müssen, das ist eine Serie, die wir jetzt nicht hier einfach nur richtig hart abfeiern, sondern die scheint bisher auf jeden Fall auch außerhalb unserer wunderbaren Podcast-Rubrik schon ziemlich gut anzukommen. Die läuft nämlich oder ist gelaufen am 15.02. im Rahmen der Berlinale auch. Die war die eine von zwei deutschen Serien, die es da in diese Selects-Highlight-Reihe geschafft hat. Und das sagt schon mal ziemlich viel darüber aus auch, was die Serie auch für einen Anspruch an sich selbst hat und wie sie damit auch wahrgenommen wird.
Also hat schon einiges zum Inhalt und zu der sehr interessant klingenden Optik erzählt von der Serie. Aber noch gar nicht zum Cast. Wer spielt denn da mit? Gibt es da bekannte Gesichter, die wir da entdecken können?
Also da sind jetzt nicht diese klassischen, kennt man schon aus dem Tatort, Schauspielerinnen und Schauspieler unbedingt dabei. Aber doch auch einige Leute, die man auf jeden Fall kennen kann. Hell wird von Marla Emde gespielt, die das unfassbar charismatisch und toll macht. Also die hat mich richtig, richtig begeistert. Die kann man zum Beispiel aus der Serie Charité kennen, die ja auch viele sehr, sehr gut finden. Ich habe sie leider noch nicht gesehen, aber wohl auch eine sehr empfehlenswerte deutsche Serie. Oder aus dem Kinodrama Und morgen die ganze Welt hat sie auch eine große Rolle gespielt. Ihr Love Interest Oscar wird von Edin Hasanovic gespielt. Das ist so der größte Name in der Serie. Das ist ja auch in den letzten Jahren einer der gefragteren deutschen Schauspieler gewesen, war bei Je suis Karl dabei oder, falls du dich noch dran erinnerst, es gab mal diese Netflix-Serie Skylines.
War das die große Frankfurt-Serie?
Das war die große Frankfurt-Serie. Da hat er auf jeden Fall auch mitgespielt und spielt jetzt in Oh Hell eine ganz andere Rolle mal, in der ich ihn zumindest so noch nicht gesehen habe. Creator und Autor der Serie ist Johannes Boss und der hat eben unter anderem Jerks gemacht. Und ich habe angefangen, die Serie zu gucken, bevor ich das wusste. Und muss sagen, ich hatte schon auch so ein bisschen Jerks-Vibes, was halt wirklich so Situationen angeht, die eigentlich so ungefährlich anfangen, dann immer unangenehmer und witziger und absurder werden. Das kennt man ja auch aus Jerks, der Fahri Yardim und Christian Ulmen-Serie, die ich sehr liebe, die ich sehr witzig finde, die ich sehr toll finde. Und Johannes Boss ist da eben auch federführend bei Oh Hell und das merkt man auch.
Jetzt habe ich sehr, sehr viel Euphorie von dir gehört. Also kann ich davon ausgehen, dass es eine absolute Empfehlung von dir ist, die Serie?
Total. Also wenn man Jerks mag, wenn man die fabelhafte Welt der Amelie ein bisschen zu positiv fand für sich selbst und wenn man einfach auch Bock auf so vielschichtige, auch so ein bisschen schwierige Frauenfiguren hat und vielleicht auch einfach Girls vermisst, dann würde ich sagen, ist Oh Hell bei Magenta TV auf jeden Fall die richtige Serie. Folgen sind immer so 25 bis 30 Minuten. Die erste Staffel, die ab dem 17. März bei Magenta TV ist, hat insgesamt 8 Folgen. Also insgesamt ist man da in 4 Stunden durch und deswegen für mich eine absolute, wenig zeitaufwendige Empfehlung für Leute, die Bock auf komplizierte, interessante Protagonistinnen haben und einfach mal was anderes sehen wollen tatsächlich. Da kann man definitiv mal reingucken, finde ich.
Ja, das klingt schon nach dem perfekten Sonntags-Nachmittags-Binge. Also ist schon mal auf meiner Merkliste gelandet. Dann vielen lieben Dank für die spannende Vorschau, Lisa. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, Oh Hell zu bingen, dann müsst ihr euch aber leider noch ein bisschen oder ein paar Wochen gedulden. Genau, das Magenta TV Original gibt's ab 17. März in der Megathek von Magenta TV zu streamen. Könnt ihr schon mal dick im Kalender einstreichen. Und in der Megathek könnt ihr aber natürlich auch jetzt schon viele weitere Originals exklusiv und spannende Serien, Filme und Dokus auf Abruf entdecken und verschiedene Channels durchstöbern wie ARD+, ZDF Select, Paramount oder Sony One. Und neben der Megathek könnt ihr mit Magenta TV natürlich auch noch Fernsehen und habt einen praktischen Hub mit Streamingdiensten wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+ und alle relevanten Mediatheken, alles gebündelt auf einer Plattform und wie ihr zur Magenta TV Mediathek kommt und welche verschiedenen Angebote es dort gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Folge. Und damit sage ich nochmal Danke an Magenta TV für diese Werbekooperation und das war's auch schon mit unserer Rubrik Magenta TV Must Watch für heute. So, dann kommen wir zu noch weiteren Peacock Original Serien. Das ist so ein bisschen gerade noch das Peacock Problem, nenne ich es jetzt mal, in Deutschland, dass es gar nicht alle Peacock Serien, die es in den USA zu streamen gibt, auch in Deutschland zu streamen gibt. Das liegt einerseits zum Beispiel daran, dass Serien anders lizenziert wurden. Also es gibt zwei große Peacock Serien, Dr. Death und die Sci-Fi Serie Schöne Neue Welt, beziehungsweise Brave New World, heißt sie, genau, mit Alden Ehrenreich, die beide bei RTL Plus streamen. Das waren so einige so der ersten größeren Peacock-Serien. Und was aber auch ein Peacock-Problem ist für mich gerade noch, wir haben noch so keine großen Erfahrungswerte, wie zeitnah eigentlich zur US-Ausstrahlung jetzt in Zukunft die Serien bei uns kommen. Bei Bel-Air ist es natürlich, das wird jetzt parallel im O-Ton veröffentlicht, aber wir wissen noch nicht, ob das jetzt auch bei anderen Serien der Fall sein wird. Deswegen gleich erstmal so ein bisschen unter Vorbehalt, wenn wir über die kommenden Serien sprechen, weil wir noch nicht wissen, ob sie dann wirklich zeitgleich auch in Deutschland zu streamen sind. Und es gibt auch einige Originals, halt, die es in den USA schon gab. Die würde ich jetzt nur ganz kurz aufzählen und nicht groß jetzt erstmal vorstellen. Da haben wir zum Beispiel einmal The Lost Symbol, die ist noch nicht in Deutschland veröffentlicht. Das ist die Dan Brown-Serie über Robert Langdon, über einen etwas jüngeren Robert Langdon. Dann gibt es noch so eine Horrorserie, Girl in the Woods, ein anderes Sitcom-Revival, Punky Brewster, eine Teenie-Murder-Mystery-Serie, One of Us is Lying. Das klingt jetzt schon nach einer Hendrix-Serie, die ihm bestimmt gefallen könnte. Und dann gibt es noch MacGruber, die Serie, die auf dieser Saturday Night Live-Sketch-Figur basiert, wo es auch einen Film zu gab. Das sind Sachen, die noch nicht in Deutschland kommen und wird aber wahrscheinlich, denke ich, bald mal nachgelegt dann auch. Und dann kommen wir zu unserer Vorschau. Es gibt nämlich schon einige Serien, die für dieses Jahr bestätigt wurden. Da gab es nämlich so einen schönen Vorschau-Trailer von Peacock mit Originals, die dann in diesem Jahr bei dem Streamingdienst kommen sollen. Und wir haben davon jetzt mal so die 6 spannendsten oder größten rausgesucht und würden die euch einmal ganz kurz vorstellen. Bevor wir zu den neuen Serien, noch einmal natürlich auch der Hinweis, hatten wir vorhin schon angekündigt, dass auch von einigen anderen noch neue Staffeln kommen. Also Girls 5 Ever kriegt eine zweite Staffel. Das ist jetzt schon mein Highlight dann des Jahres. Rutherford Falls kommt noch eine zweite Staffel. Saved by the Bell, da gab es in den USA schon eine zweite Staffel. Die wird dann wahrscheinlich noch nachgelegt in Deutschland. Und in diesem Trailer wird auch von We Are Lady Parts gesprochen. Das ist auch eine Serie, die in den USA bei Peacock läuft, aber eigentlich eine Channel 4-Serie aus Großbritannien ist. Eine ganz, ganz tolle Comedy-Serie. Da weiß man aber noch nicht, ob sie auch in Deutschland dann bei Peacock landet. Hoffe ich. Ich möchte, dass sie endlich auch mal in Deutschland zu sehen ist. Da geht es nämlich um eine muslimische Girl-Punk-Rock-Band. Eine sehr, sehr coole Serie. Aber dann kommen wir erstmal zu dem ersten großen Serien-Highlight von Peacock, was dann im März startet. Das steht nämlich schon fest. Joe vs. Carol startet am 3. März in den USA. Wir wissen noch nicht, ob das dann in Deutschland auch parallel ist. Und das ist die Serienadaption des großen Netflix-Doku Phänomens Tiger King, beziehungsweise der wahren Geschichte, die dort dokumentiert wurde. Und da geht es um die Fehde zwischen Carol Baskin und Joe Exotic mit ganz tollen DarstellerInnen. Kate McKinnon, ich liebe Kate McKinnon, und sie spielt Carol Baskin. Ihr Ehemann wird, Howard Baskin wird gespielt von Kyle MacLachlan. Also jetzt gibt's schon keine Ausreden mehr, die Serie nicht zu gucken. Und der Joe Exotic wird gespielt von John Cameron Mitchell, der jetzt, ich weiß nicht, ob der wirklich so bekannt ist als Schauspieler, aber halt als Regisseur ist er auch bekannt. Er hat damals Hedwig and the Angry Inch gemacht, da hat er auch die Hauptrolle gespielt. Oder die große, die einzig wahre Sex-Dramedy Shortbus damals aus den 2000ern hat er Regie geführt. Genau, und ich habe, den Trailer gibt's schon zu der Serie und der sieht sehr wild aus. Ich frage mich, ob wir das brauchen, wenn wir die Story eigentlich schon in- und auswendig kennen, aber why not? Warum nicht nochmal mit Kate McKinnon alles?
Genau, also ich meine, wenn das witzig ist, also die Tiger King Reality-Serie, die war ja dann doch eher verstörend. Wenn, also da brauchen wir, glaube ich, noch so ein Ventil. Also so eine Kate McKinnon, die das alles ein bisschen veralbert. Es gab ja auch schon die Saturday Night Live-Parodie von Carol Baskin, die fand ich damals mega witzig. Mir fällt der Name der Komikerin gerade nicht ein, leider. Aber naja, das kann Kate McKinnon bestimmt genauso gut. Aber das, glaube, das brauchen wir als gut. Traumaverarbeitung.
Dann springen wir zum nächsten.
Genau, das ist Angeline oder Angeline. Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe auch von diesem Popkulturphänomen, um das es jetzt hier geht, habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Also es ist also mal von Anfang an. Es ist Angeline ist eine Serie vom Mr. Robot und Homecoming-Schöpfer Sam Esmail.
Also, ist gekauft. Ist gekauft.
Hast du, okay, soll ich noch weiterreden, Max?
Ja, doch, darfst du. Sorry.
Nein. Mit Emmy Rossum und Martin Freeman, also schon zwei SchauspielerInnen, die man kennt. Emmy Rossum aus Shameless und ich kenne sie vor allem aus The Day After Tomorrow.
Nicht aus Das Phantom der Oper, wo sie Christine gespielt hat. Hallo.
Von mir aus vielleicht auch das, aber für mich ist Amy Rossum auf ewig verbunden mit dem Katastrophenfilm The Day After Tomorrow. Und Martin Freeman natürlich aus Fargo, Der Hobbit und vieles anderes.
Sherlock.
Genau, Sherlock, richtig. Also das ist wirklich einer der präsentesten Darsteller gerade. Genau, es geht um ein Phänomen der 80er, nämlich um das Model Angeline, das einfach nur so, aus irgendeinem Grund, Plakate von sich aufhängen lässt. Also sehr, sehr große Plakate irgendwo im Großraum Los Angeles. Und die macht das auch einfach nur, um berühmt zu werden. Das ist basiert alles auf einer wahren Begebenheit. Wirkte für mich jetzt so in dem Trailer, den ich mir dazu angeguckt habe, wie das Pam and Tommy von Peacock. Also schon so ein bisschen grungig alles. Also das Bild auch, die Kostüme sehr, sehr auf 80er Jahre natürlich dann auch gestylt, wirkte spannend, aber ja, mal gucken.
Ich werde sie mir nur wegen Emmy Rossum angucken und wegen Sam Esmail. Also, wenn er dahinter steckt, das kann doch nur gut werden.
Ja.
Dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten. Das ist eine Serie, die voraussichtlich im Mai starten soll. Und zwar handelt es sich um Queer as Folk, das nächste Reboot der großen britischen Queer-Comedy Und das ist genau eine Dramaserie über die queere Community und eine Gruppe von FreundInnen, die Teil dieser ist. Vieles noch nicht bekannt. Es gibt noch nicht viele Infos jetzt wirklich zu der Handlung, wie sehr sie sich unterscheidet. Aber ich bin großer Fan des britischen Originals von Russell T. Davis und dem US-Remake aus den frühen 2000ern. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, wie sieht eine Queer-as-Folk-Serie im Jahr 2022 aus? Weil schon, ich habe letztens das britische Original geguckt, der Style dieser beiden ersten Serien ist schon sehr in der damaligen Zeit verankert. Das ist alles schon sehr technoig. Das ist
das Wort, was neues Adjektiv.
Tolles Adjektiv. Techno, sehr viel Techno-Musik. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Serie dann eine neue Geschichte draus zieht. Vor allem auch die Community, die da dargestellt wird, ja auch mittlerweile viel diverser aufgestellt ist. Zum Cast, da sind einige noch relativ junge, unbekannte Darstellenden dabei, aber auch ein paar namhafte Menschen wie Juliette Lewis. Also das ist schon der Grund, warum Hendrik sich die wahrscheinlich anguckt.
Aber hallo.
Aus Yellow Jackets. Oder Cup der Angst oder Natural Born Killers oder alle anderen Filme der letzten 20 Jahre. Und Kim Cattrall spielt damit. Also sie spielt, glaube ich, überall mit, was nicht Sex in the City heißt. Deswegen, why not auch mit Kim Cattrall in Queer as Folk? Die ist natürlich ganz oben auf meiner Liste.
Klingt interessant. Ich habe halt die ersten Serien tatsächlich auch nie gesehen. Ich glaube auch einfach, weil sie immer, ich glaube, damals bei ProSieben irgendwie auch um 0 Uhr, keine Ahnung, 40 oder was weiß ich.
Ja, habe ich nachts, mitten in der Nacht ohne Ton geguckt, heimlich in meinem Zimmer.
Also das war damals, wurde schon so ein bisschen ausgelagert von ProSieben. Das haben sie wahrscheinlich eingekauft damals und dann hatten sie nicht den Mut, glaube ich, das dann zu einer besseren Zeit auszustrahlen. Aber ich habe mitbekommen, dass es damals ausgestrahlt wurde, tatsächlich. Aber dann nie in Berührung gekommen damit.
Vielleicht wird sich das ja dieses Jahr ändern. Mit dem Reboot.
Genau.
Dann springen wir. Du darfst jetzt wieder an die Schule.
Richtig. Das klingt jetzt so auch fast schon also wie so eine Blockbuster-Serie. Also zumindest bei den Rahmenbedingungen. Also es geht um Vampire Academy. Das wird alles umgesetzt von der Vampire Diaries, Macherin Julie Plec, also hat auf jeden Fall schon namhafte Showrunnerin für diese Adaption reingeholt, nämlich es werden die Bücher von Ray Richelle Mead, auf Deutsch heißt diese Reihe Blutschwestern. Es soll, also Vampire Academy soll so ein bisschen das eine Vereinigung von Harry Potter und Vampire Diaries sein, so eine Kombi daraus. Klingt irgendwie ganz interessant. Das Einzige, was ich darüber jetzt noch ansonsten rausgefunden habe, außer dass es eben 2022 noch starten soll, ist, es gibt schon eine Verfilmung von Vampire Academy. Nämlich so ein Film aus dem Jahr 2014, der mega gefloppt ist und da hat Zoe Deutsch mitgespielt. Also wie gesagt, es klingt alles irgendwie ganz interessant. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass es so ein Hit wird, der erste größere Hit für Peacock, wenn es denn richtig umgesetzt ist. Mal schauen. Sage ich, glaube ich, ziemlich häufig jetzt gerade.
Das würde ich auch zu der nächsten Serie sagen. Die kann alles werden. Und zwar handelt es sich um Pitch Perfect, The Series. Das ist ein Spin-off der großen Pitch Perfect Film-Trilogie. Aber der Kniff ist, diesmal geht es nur um den von Adam Devine gespielten Bumper Allen aus Pitch Perfect 1 und 2. Und für mich ist das die weirdeste Prämisse, die es für eine US-Serie, glaube ich, geben kann. Und zwar zieht es Bumper nach Deutschland in der Serie, nachdem einer seiner Songs zum großen Hit in Berlin wurde.
Warum nur in Berlin, hä?
Warum in Berlin? Und jetzt möchte er in Berlin seine Musikkarriere wiederbeleben. What the fuck?
Also ich finde es ja, dass man nicht absolut unrealistisch, dass ein Musiker nach Berlin geht, weil das machen, glaube ich, viele, weil man hier so günstig wohnen kann.
Aber das ist so nach diesem ganzen Pitch Perfect Franchise, ist so, warum zieht es dieses Franchise jetzt plötzlich nach Deutschland?
Ja, das ist, da komme ich auch gerade nicht. Ich weiß nicht, wer ist ein Bumper? Ich hab alle drei Filme gesehen, aber ich erinnere mich an den Charakter Bumper gerade gar nicht, tatsächlich.
Adam Devine.
Ach ja, okay, jetzt, ja, gut, das hat mir schon, ja, jetzt reicht. Jetzt habe ich ihn vor Augen. Okay, ja.
Vor allem eine Filmserie, die so eigentlich auf weiblichen Hauptfiguren baute, jetzt so Spin-off zu dem männlichen Charakter. Ja, es ist eine andere Sache.
Ja, Leo, du hast aber vollkommen recht.
Ich hätte lieber Anna Kendrick in Berlin gesehen. Ja. Hättest du uns mal besuchen können.
Ach Mensch, ja. Aber wird das denn auch wirklich in Berlin gedreht oder einfach nur in einem sehr, sehr abgerockten Teil von New York?
Das weiß ich noch nicht. Vielleicht wird es auch in Bulgarien gedreht, wie viele andere Serien und Filme. Und es ist dann das neue Berlin. Keine Ahnung, gibt es auch noch nicht so viel Bildmaterial von. Aber das ist natürlich schon ein großer Titel, allein dieses Franchise, auf dem das basiert.
Ja. Soll ich mal weitermachen?
Die letzte Serie ist das Last Light.
Richtig, richtig. Genau, also Last Light, das ist eine Serie, die wird mit Tom Vlaschia, ist die also der Jaqen H'ghar aus Game of Thrones. Ich kenne Tom Vlaschia tatsächlich vor allem auch aus Rettungsflieger. Das große ZDF-Original. ZDF-Original.
Du packst dir aber auch heute die Popkulturreferenzen drauf.
Also wenn wir schon bei, ich glaube, man weiß nicht, ob es eine 90er-Jahre-Serie ist. Keine Ahnung, war es auch vielleicht auch früher 2000er, aber Rettungsflieger, 1925, ZDF, glaube Mittwochabends, war eine große Zeit damals, genau. Also Tom Vlaschia, Jaqen H'ghar natürlich aus Game of Thrones, spielt da eine große Rolle drin. Genauso wie Matthew Fox, den man aus Lost kennt.
Es ist schwer. Der Lost war die letzten 10 Jahre, glaube ich.
Ja, ja, genau. Ich glaube, noch ein Werbespot für L'Oreal. Nee, nicht L'Oreal, aber irgendein paar Firmen, glaube ich noch. Genau, also, aber es ist auch schwer, was über Last Light rauszufinden. Es ist eine Thriller-Serie, es wird als Thriller-Serie beschrieben, die 5 Episoden laufen soll. Und über die Handlung konnte ich eigentlich nur was rausfinden, als ich den Roman, der als Vorlage dient, recherchiert habe. Der wurde von Alex Scarrow geschrieben. Und da wird dann klar, okay, es geht um eine Familie, die muss ums Überleben kämpfen und das alles, sie muss um ihr Überleben kämpfen, weil die Welt ins Chaos stürzt, das wird alles mega vage und dann habe ich rausgefunden, sie muss um ihr Überleben kämpfen, weil der Welt die Ölreserven abgeschnitten wurden und da anscheinend irgendjemand das auch bewusst gesteuert hat, dass die Ölreserven abgeschnitten werden, wie auch immer, und dann bricht halt Anarchie aus. Also das wird so, also wirkt wie so ein Kampf um Rohstoffe, den ja auch viele gerade irgendwie herbeireden, weil es immer mehr, weil das Weltbevölkerungswachstum immer mehr explodiert und so weiter. Also es wirkt schon wie so eine Serie, die auf die Ängste der Menschheit gerade so ein bisschen, die so ein bisschen abbilden möchte. Könnt ihr mir vorstellen, dass es ein größerer Serienblockbuster wird? Mal gucken. Ich sag schon wieder mal gucken. Eieiei.
Mal gucken. Aber es ist schon so ein Katastrophen-Thriller. Hat das jetzt so von der Beschreibung. Also wie The Day After Tomorrow, ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen wollen auf dein großes Film-Highlight, nur mit weniger Eis wahrscheinlich.
Ja, ja. Ja, es, ich weiß nicht ganz genau. Also es wird davon geredet oder es wird davon geschrieben, dass es halt, wie gesagt, Chaos, Anarchie. Wahrscheinlich kämpfen die Leute dann, laufen mit irgendwelchen Fässern dann durch die Straßen und kämpfen um die letzten Reste Öl, um dann ihr Auto damit dann zu schmieren, was auch immer. Also ich kann es mir gar noch nicht so richtig vorstellen tatsächlich. Es wirkt alles sehr, sehr vage noch, aber spannend trotzdem.
Ja, das war unsere kleine Vorschau. Ich bin sehr gespannt, was die Serie dann auch am Ende wirklich bringen, wenn sie laufen. Ich werde wahrscheinlich auch einfach überall mal reinschauen, weil ich, also an sich klingen sie schon mal sehr interessant oder manchmal einfach so weird, dass ich da unbedingt reinschauen möchte, wie Pitch Perfect, die Serie. Genau, Peacock, das war so unser kleiner Einblick in Peacock und dieses Jahr startet auch noch Paramount Plus, die Heimat dann der Star Trek Serien und bald auch Halo. Und da ist jetzt natürlich so eine Frage, wie gehen wir damit um, dass es so viele Streamingdienste gerade gibt, um jetzt nochmal zu der Eingangsfrage so zurückzukommen, weil für mich ist es immer so ein Dilemma, auf der einen Seite sind einfach extrem zu viele Dienste, andererseits freut es mich natürlich, dass auch viele nicht lizenzierte Serien dadurch endlich nach Deutschland kommen. Ich warte immer noch auf so viele HBO Max Serien, die ich bitte endlich mal in Deutschland sehen möchte, aber natürlich sind es einfach viel zu viele Dienste und wenn man das alles abonniert, da kannst ja, das ist ja fast die Miete nochmal an Streamingdiensten nochmal bezahlt dann.
Ja, es ist so ein, das ist so irgendwie so ein Widerspruch darin gerade jetzt. Also es gibt irgendwie immer mehr Konkurrenz auf dem Streamingmarkt und trotzdem sind wir, die KundInnen, diejenigen, die leiden darunter. Ne? Also wir müssen immer mehr Geld ausgeben, obwohl ja eigentlich die Streamingdienste um uns kämpfen müssten als Kunden. Und ich glaube, das Problem ist gerade einfach, irgendwann werden sich ja diese Streaming-Dienste, die jetzt gerade nur so aus dem Boden schießen, werden sich ja irgendwann wieder selber eliminieren. Nur gucken, wer dann am Ende gewinnt. Aber jetzt gerade ist es eine sehr unbefriedigende Situation, finde ich auch. Ich glaube, es ist auch einfach in Deutschland nochmal eine andere Situation als in den USA, weil wir hier irgendwie das Problem haben. Du hast es gerade schon angeschnitten, HBO Max, dass hier ja so ein Streamingdienst gar nicht so richtig angekommen ist, und dadurch haben wir dann so eine Serie wie Peacemaker, das ist HBO Max DC Original, das ist noch gar nicht hier angekommen, soweit ich weiß. Ich glaube, es ist noch nicht da.
Nee.
Und da finde ich jetzt erstmal positiv, dass so ein Streamingdienst wie Peacock, dass der hier existiert, wenn auch eben erstmal nur bei Sky, weil er dann ja erstmal die Grundvoraussetzungen dafür erfüllt, dass hier Serien sehr schnell aus den USA dann auch zu uns kommen, wenn es dann eben entsprechend umgesetzt wird. Das hast du ja vorhin auch schon angeschnitten. Also der Kanal ist dann ja erstmal etabliert, dass solche Serien dann ruckzuck ohne Wartezeit dann auch zu uns kommen. Aber dann muss natürlich die rechte Situation hier auch entsprechend auch geklärt werden.
Ja.
Und das ist irgendwie gerade noch so das Problem, mit dem wir hier zusätzlich zu den ganzen Kosten, die da für uns entstehen und was die Übersicht angeht und so weiter, mit dem wir hier immer noch kämpfen. Also das ist.
Was ja auch bei Paramount Plus dann auch nochmal eine spannende Diskussion wird, weil viele der Star Trek-Serien bei Amazon in Deutschland liegen. Andererseits hat Paramount bei vielen Serien vorzeitig schon die Lizenzen zurückgezogen, wie bei Star Trek Discovery, was dann ja von Netflix komplett runtergenommen wurde, damit es dann bei Paramount Plus laufen kann. Ist auch noch mal eine spannende Sache, glaube ich, dann. Aber der wird dann natürlich dann auch, der wird dann auch bei Sky mit integriert, der Streamingdienst. Was vielleicht auch dann so ein Weg später sein wird, dass sich vielleicht so einzelne Streamingdienste eher auf so einem Hub sammeln, so jetzt wie bei Sky, der dann Peacock, Paramount Plus dann irgendwie vereint, oder sowas wie Disney Plus, was dann Star noch so mit integriert hat, dass du eher so eine Richtung gehst, anstatt für jeden einzelnen Dienst aufzumachen. Ich wüsste nicht, ob ich Peacock alleine abonnieren würde, wenn das ein eigenständiger Dienst jetzt wäre.
So wie er jetzt gerade ist, auf jeden Fall nicht, weil das haben wir ja auch schon gesagt, dafür fehlen dann einfach gerade die Flagship-Serien noch. Und wie gesagt, also das ist halt, damit hat der Disney ja auch zu kämpfen gehabt, ganz am Anfang. Die hatten dann ihre Originale und hatten eben ihre Themenwelten mit Marvel und Star Wars und so weiter, aber Disney fehlten ja am Anfang auch die wöchentlichen neuen Zugänge und so weiter. Das war ja einfach nur ein relativ starrer Streaming-Dienst damals. Und jetzt gerade, dadurch, dass sie sich eben immer mehr Rechte gesichert haben, durch die Integration von Star und der Rechte von, also der rechte Welten, oh Gott, der rechte Welten von 20th Century Fox und so weiter, kommt da jetzt ja immer mehr rein.
So FX und
Richtig,
Hulu-Serien, dass die
richtig.
alle, ja.
Ja, also ich finde es jetzt gerade auch irgendwie eine maximal unbefriedigende Situation tatsächlich. Also einerseits, also auf der einen Seite haben wir so viel Vielfalt wie fast noch nie. Also ich wüsste jetzt, ich glaube, wir haben vor 6 Jahren oder so haben wir von Peak TV geredet. Jetzt haben wir gerade Peak Streaming irgendwie.
Peacock TV,
Ja, oh
ja.
Gott. Stimmt. Erstmal, Vielfalt ist ja erstmal was Geiles, aber es muss dann trotzdem, die muss diese Vielfalt ja dann auf. Irgendwie muss sie ja in eine Form gebracht werden. Irgendwie müssen wir ja, und vor allem sollten dann die KundInnen nicht geschröpft werden am Ende. Und das ist irgendwie gerade, alles läuft alles gerade irgendwie ein bisschen aus dem Ruder. So.
Wir merken das ja auch immer bei unserer Serienberichterstattung, dass es auch einfach so die Monopolstellung im Streaming gibt, halt so Amazon und Netflix und dann noch so Disney Plus, aber alles, was danach kommt, halt schon wirklich Probleme hat, irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, große. Weil es einfach, es gibt so diese drei Top-Player da oben und die meisten abonnieren nicht mehr als zwei oder drei Streaming-Dienste. Und dadurch fallen halt sehr viele Sachen runter. Ganz viele tolle Apple TV Plus-Serien, die es gibt. Oder halt jetzt auch RTL Plus. Das sind halt alles Sachen, die nicht jeder dann hat, weil die meisten Leute sagen, nee, mit Netflix bin ich schon gut bedient. Da habe ich schon mein ganzes Leben jetzt zum Bingen. Da habe ich gar keine Zeit mehr für noch was anderes zu abonnieren. Das ist, glaube ich, auch so ein Problem, dass einfach die Aufmerksamkeit sehr stark auf den großen Playern liegt und die Kleinen dann doch sehr strugglen, da überhaupt Aufmerksamkeit zu
Ja,
generieren.
da kommt dann auch da kommt so eine Dissonanz dann auch zustande, dass dann über eine Serie wie Kids, die bei Netflix gelaufen ist, mehr gesprochen wird als über so ein riesiges Projekt wie Faking Hitler, das bei RTL Plus ausgestrahlt wurde. Da steckt ja wirklich wahnsinnig viel hinter. Lars Eidinger spielt da verdammt nochmal die Hauptrolle und niemand redet über, oder also ganz am Anfang vielleicht mal, als die ersten Episoden rausgekommen sind, wurden da ein paar Kritiken von den großen Outlets geschrieben. Aber sonst ist ja. Es ist eine Serie, die gar keinen wirklichen Hype oder so oder auch keine Diskussion oder sonst irgendwas hervorgerufen hat. Aber und über Peacock wurde, glaube ich, mehr, über Kids wurde mehr geschrieben als über Faking Hitler, habe ich das Gefühl gehabt. Und das nur, weil es bei Netflix gelaufen ist. Also, tja.
Schade. Ist ja auch so, Apple TV Plus wäre wahrscheinlich auch vielleicht in der Versenkung verschwunden, hätte es nicht sowas wie The Morning Show und Ted Lasso, was einmal so zwei Popkulturphänomene geworden sind und dadurch der Streamingdienst so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber immer noch.
Trotzdem, am Ende zeigt es ja nur, dass sich Qualität, oh Gott, was für ein Satz, durchsetzt. Also, weil, wie gesagt, du hast ja, also über Morning Show und Ted Lasso spricht man ja. Die Frage ist nur, wie viele Leute schauen es am Ende auch wirklich, ne? Ja, und vor allem, ich habe Apple TV Plus gerade nicht abonniert. Das mache ich wahrscheinlich jetzt wieder, wenn Morning Show Staffel 3 kommt.
Ja. Oder Ted Lasso Staffel 3.
Genau.
Ja, dann würde ich sagen, beenden wir unsere kleine Diskussion zu Streamingdiensten. Es wird noch spannend. Wir werden bestimmt nicht das letzte Mal drüber gesprochen haben. Aber ich hoffe, ihr habt heute einen kleinen Einblick bekommen, was überhaupt Peacock ist, falls ihr noch nie was von Peacock gehört habt. Und natürlich auch den tollen Serien. Nicht allen tollen, aber auch den tollen, die dort laufen. Dann geht ein ganz großes Dankeschön noch raus an euch Fans und HörerInnen. Ohne euch wäre Streamgestöber nicht möglich, denn wir bekommen natürlich auch immer tolle Nachrichten und Mails von euch. Also schreibt uns gerne, was ihr zum Beispiel von der neuen Serie Bel Air handelt, falls ihr da schon mal reingeguckt habt. Oder auch gerne, würde mich mal interessieren, eure Meinung zu dieser großen Diskussion, was ihr zu der immer größer werdenden Masse an Streamingdiensten sagt und wie ihr damit umgeht. Abonniert ihr alles, nichts? Macht ihr Streamingdienst-Hopping? Könnt ihr uns gerne auch per Mail schicken. Freuen uns immer über Nachrichten von euch, auch Feedback oder Themenwünsche. Schickt das gerne an podcast@moviepilot.de. Und wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, helft ihr uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert bei zum Beispiel Spotify, Apple Podcast oder Podcast Addict. Überall eigentlich, wo es Podcasts gibt, freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert. Und natürlich auch, wenn ihr uns bewertet bei iTunes, bei Podcast Addict oder bei Spotify. Gebt uns gerne 5 Sterne. Das hilft einfach, auch mehr Aufmerksamkeit für unseren Podcast zu generieren, dass noch mehr Menschen unsere Folgen hören können. Genau, oder folgt uns auf Twitter unter @streamgestöber mit OE. Hendrik, wo können dich unsere Fans denn außerhalb des Podcasts noch lesen?
Bei Twitter, da heiße ich Hokkaido-Kürbis oder auch Hendrik einfach nur. Man findet mich da. Und bei Moviepilot, da habe ich jetzt gerade viel über Trash-TV geschrieben, über Dschungelcamp und so weiter. Mal gucken, wie es da weitergeht.
Und mich findet ihr bei Twitter, Instagram und Moviepilot entweder unter Wieselmax oder Max Wieseler. Und bei Moviepilot schreibe ich gerade sehr viel über Walking Dead. Da geht's jetzt wieder los. Also und generell über Serien viel und Marvel. Genau, das war's dann auch schon mit der Folge für heute. Dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag und streamt was Schönes.
Tschüss.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertung. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.